Es rauscht aber immer noch, oder es irgendwie ist immer noch irgendwas, aber das ist halt Tino Meyer.
Bei mir ist es die Aura, die rauscht, Jens. Das habe ich ja jetzt gelernt, das ist ja das neue Zauberwort, Aura. Alles hat Aura und bei mir ist es die Leitung, die Aura hat. Die will sich auch mal melden, da rauscht sie leicht vor sich hin.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Hattest du mir nicht das Halbfinale versprochen? Das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft? Du, das ist Tino Meyer von sächsische.de, Sächsische Zeitung. Jetzt ist die WM-Euphorie schon komplett am Boden, oder? Hallo Tino.
Ja, hallo Jens, man hört es auch an deiner Stimme. Letzte Woche hast du noch gesungen von 36 Grad und 16-Finale. Und heute merken wir, der Kehraus tritt ein. Und ich weiß gar nicht, was ich versprochen hatte.
Halbfinale. Ja, ich bin England. Mir sicher, dass die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale kommt. Stimmt. Waren deine Worte.
Das war der Tipp, den du mir abgetrotzt habt, wo vor 3 Wochen ich immer wieder gefragt wurde, ob ich schon im WM-Fieber bin. Und jetzt ist es eher wie so ein Fiebertraum, aus dem man irgendwie erwacht ist. Und ich bekenne offen, bevor du mich fragst, ich bin zur Halbzeit ins Bett gegangen. Aber nicht, weil ich irgendwie unken wollte oder weil ich es im Bauch hatte, sondern ich hatte es einfach in den Augen. Ich war so, so müde. Ich bin schon in der ersten Halbzeit 2-mal eingeschlafen, dass ich dachte, Junge, jetzt musst du auch mal eine Entscheidung treffen. Und als ich heute früh dann aufwachte, Jens, der Rest ist bekannt.
Also, ich habe bis um 4 gearbeitet.
Und das ist der Unterschied. Du hast das aus beruflichen Gründen machen müssen.
Ja.
Und ich habe ich hatte auch aus Pflichtbewusstsein gedacht, du guckst das, also ich jetzt. Und ich habe mich ein bisschen auf das Spiel auch gefreut. Und am Ende war ich nach der ersten Halbzeit, da dachte ich, nee, man darf sich die Augen nie verkleistern. Jetzt sind wir schon fast drin in der Analyse, aber Ecuador ist eben kein Ausrutscher gewesen und all das Jahr zuvor ist halt kein Ausrutscher gewesen. Und wenn es dann in so einem K.O.-Spiel um alles geht, kannst du halt nie auf den Knopf drücken und sagen, und ab heute funktioniert's mal.
Ich muss trotzdem nochmal drüber reden. Ich weiß, wir sind nicht der WM-Podcast und keine Sorge, wir werden viel über Dynamo Dresden sprechen und in den nächsten Wochen natürlich noch mehr. Und das bricht jetzt meine Fußball-Euphorie nicht ab. Aber ich habe dann doch 2-3 Fragen. Viele haben ja nach dem Spiel, nach diesem 7-1 gegen Curaçao, hatte ich schon so das Gefühl bei einigen, jetzt kann es eigentlich nur noch eine Frage sein, wann wir Fußball-Weltmeister sind. Jetzt kommen nach diesem Ausscheiden im 16-Finale gegen die Fußball-Weltmacht Paraguay, kommen alle raus, vor allen Dingen Experten und Journalisten. Da ist auch unsere Branche super drin und meinen, wir haben es eigentlich schon immer gewusst. Und jetzt wird aber mal so richtig draufgehauen. Und zwar in dem Moment, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, wo nichts mehr passieren kann, wo du es nicht mehr ändern kannst. Und die dritte Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geistert, Tino, ist der Zustand der Nationalmannschaft auch so vergleichbar mit dem Zustand unseres Landes? Oder sehe ich da ein bisschen zu schwarz?
Da empfehle ich dir die Reaktion unseres Bundeskanzlers.
Wahnsinn,
oder? Auf das Ausscheiden.
Und was hat der denn für ein Spiel gesehen?
Und das ist halt bezeichnend und nun will ich nicht schwarzmalerisch sein. Ich habe heute früh mit einem Kollegen im Büro gestanden, der hat genau die Frage auch gestellt und er hatte dann die These, ja, so ein WM-Erfolg, muss jetzt nicht zwingend der Titel sein, Halbfinale wäre ja vielleicht auch schon gut gewesen, hätte dem Land gut getan, weiß ich jetzt gar nicht, das wäre dann auch nur so homöopathische Dosen und mal kurz über den Sommer, weil den ganzen Zustand des Landes kann auch der deutsche Fußball nicht retten mit dem WM-Titel. Und dann hat mein Kollege sein derzeitiges Arbeitsprojekt gezeigt, das ist die Liste der Bahnausfälle und Bahnunpünktlichkeiten von Donnerstag bis Sonntag und nur bezogen auf den Hauptbahnhof Dresden. Und da hat er mir gezeigt, guck mal, das, was rot ist, ist unpünktlich oder gestrichen und das, was grün ist, ist pünktlich. Ich glaube, das Verhältnis war nicht 2/3, 1/3, das war eher so 80-20.
Na, aber warte mal, der größte Sympathisant der Deutschen Bahn.
Ja, ich weiß.
Und das ist doch mein Freund Tino Meyer, der wirklich die Deutsche Bahn verteidigt, wie jemanden, der im Elfmeterschießen der Weltmeisterschaft gegen Paraguay ausgeschieden ist.
Ja, und da hörst es ich als der vermeintliche Pressesprecher der Deutschen Bahn, finde jetzt kritische Worte und denke, da muss nicht ein Ruck durchs Land gehen, sondern da müssen irgendwie neue Lokführer her. Wir brauchen neue Schienen. Eigentlich brauchen wir alles. Oder, wie Jürgen Klinsmann sagt, wir müssen jetzt jeden Stein umdrehen. Oder jede Schiene.
Aber hilf mir nochmal, ist das so typisch? Ich frage mich das immer wieder. Ich frage mich das auch, wenn eine Mannschaft abgestiegen ist. Dann kommen alle raus und sagen, Das haben wir eigentlich immer gewusst. Und das konnte nicht gut gehen. Und der Trainer ist eigentlich fehl am Platze und da muss jetzt reagiert werden. Ich bin, weiß Gott, kein Freund von Julian Nagelsmann. Überhaupt nicht. Aber was der jetzt abhalten muss und lesen muss, na holla die Waldfee. Und wenn es denn so schwierig ist mit ihm die Zusammenarbeit, na vielleicht hätte man es ihm auch schon mal eher sagen müssen, dass das nicht gerade einfach ist. Und ich erinnere mich, eigentlich wollte man ihm nach dem Viertelfinale bei der Europameisterschaft vor 2 Jahren am liebsten auf Dauer als Bundestrainer. Ich finde ja weiterhin diese Heim-Europameisterschaft, auch eben durch dieses Handspiel, haben wir uns alle auch ein bisschen zu schön geredet. Das waren doch keine Übermannschaften, die wir dort geschlagen haben. Also das waren Ungarn, Schottland und im Achtelfinale Dänemark. Aber das war doch jetzt nicht Frankreich, Spanien. Gegen Spanien sind wir ausgeschieden. Oder England.
Das ist genau der Punkt, habe ich jetzt auch in einer Kommentaranalyse gelesen. Nochmal zu dieser Heim-EM. Wir sind dort ausgeschieden gegen die erste echt ernstzunehmende Mannschaft, der erste richtig große Gegner. Gegen den sind wir vor 2 Jahren gescheitert. Und dieses Jahr bei der WM, jetzt, gestern, sind wir, ja, haben wir ja nicht eine große Mannschaft bespielt in den 4 Spielen und haben uns so schlecht als recht halt durchgemogelt. Und wir müssen Curaçao jetzt nicht zur Fußballweltmacht erklären. Und wir müssen auch so ein 7-1 nicht überhöhen. Es wirkt halt so groß, weil so viele andere sich in der Vorrunde auch blamiert haben. Mal 0-0 hier, da und Kap Verde hat einen Punkt und Panama hat noch einen Punkt geholt. Und da wirkte so ein 7-1 wie gegen Curaçao ja halt wirklich wie ein Kantersieg und wie eine Superleistung. Aber bei Lichte betrachtet war auch das halt nicht viel mehr. Und all deine Fragen, die du dir gestellt hast, ich glaube, diese Häme, diese schroffen Reaktionen sind zum ersten Mal irgendwie so ein Mittel, mit der eigenen Enttäuschung klarzukommen. Irgendwie muss jetzt mal irgendwie raus und da ist natürlich immer einfach draufzuhauen, ne? Ich meine, ein paar sachdienliche Hinweise, wie es mit dem deutschen Fußball besser gehen könnte, würden auch helfen. Weiß ich jetzt auch nicht. Da können wir jetzt zum Glück beide sagen, Jens, da sind wir zu weit weg, da können wir uns jetzt keine Detailanalyse erlauben und wollen da auch nicht so tief reinblicken, aber es ist schon am Ende eine Fortschreibung der letzten Jahre. Und was wir über den italienischen Fußball gesagt haben, wenn du dich 3-mal nicht für eine WM qualifizierst, sagt das was. Das gilt natürlich auch für den deutschen Fußball. Wenn du bei der 3. WM in Folge irgendwie jetzt dich frühzeitig verabschiedest, nachdem du bei der 4. WM davor Weltmeister geworden bist, sagt das eben auch was aus. Und da zitiere ich mich jetzt gerne selbst. Immer Pech ist Unvermögen.
Letzte Frage zu dem Themenkomplex. Glaubst du, dass es mit Nagelsmann weitergeht oder steht Jürgen Klopp schon in den Startlöchern?
Ob Jürgen Klopp bereit steht, weiß ich nicht.
Klar.
Ich kann mir vorstellen, dass, weil er hat ja ein ähnlich großes Ego wie der Julian Nagelsmann, dass es ihn brutal reizt, das zu machen. Jetzt sind wir schon wieder tief in der Analyse. Ich weiß ja, oder man konnte ja auch lesen aus gut informierten Quellen, dass es bei RB oder in diesem Red Bull Kosmos jetzt nicht so pralle läuft und sie nicht so zufrieden mit dem Jürgen Klopp sind. Und aus der Erfahrung wissen wir, und da sind wir dann irgendwo ja doch bei Dynamo, wenn ein Trainer angeschossen ist, wenn sowas nicht geklappt hat, sowas Großes, mit dem in die neue Saison zu gehen, es hat selten bis nie funktioniert. Und da sind wir dann bei der deutschen Nationalmannschaft. Man hat an Jogi Löw festgehalten nach dem Ausscheiden 18, war ein Fehler. Man hat an Hansi Flick festgehalten nach dem Ausscheiden 22, war ein Fehler, musste man dann später immer irgendwie revidieren. Deswegen sollte man eigentlich einen Fehler nicht 3-mal machen. Man muss, glaube ich, sich von Julian Nagelsmann trennen, weil zu viel auch schiefgelaufen ist. Ich habe gelesen heute in der Analyse, ein guter Trainer muss viel mehr richtig als falsch machen. Du kannst im Zweifel auch gegen Paraguay ausscheiden. Aber wenn man jetzt die Bilanz Nagelsmann zieht, ich glaube, da ist mehr falsch gemacht worden, auch von ihm als richtig. Und dann wird es wahrscheinlich, und da bin ich bei dir, auf Jürgen Klopp hinauslaufen.
Na, 2022 waren die Graugänse schuld. Aber ein guter Trainer muss mehr richtig als falsch machen. Das ist schon wieder so ein Spruch, den man sich als Wandtattoo ans Wohnzimmer pinnen kann. Wunderschön. Tino, wir haben große Dinge vor und über die wollen wir gerne mal reden. Denn wir wollen euch gerne dabei haben. Der 29. Juli dürfte ja mittlerweile angekommen sein, dass wir da auf die neue Saison vorausschauen. Wir waren schon auf dem Schiff, damals zum Einstand von Thomas Stamm, wenn du dich erinnerst. Wir waren letztes Jahr unten am Körnerplatz, das war auch schön, im La Campagnola. Und wo sind wir in diesem Jahr zur Saisonvorschau?
Diesmal sind wir im Herzen von Dresden, im Herzen des großen Gartens, in der Mitte des großen Gartens, in Florasgarten. am 29.07. Denn wenn ihr denkt, der Sommer ist jetzt vorbei mit großer Fußball-Euphorie und so weiter. Nee, da geht jetzt richtig los, Jens. Jetzt starten wir durch.
Das tut ja meiner Fußball-Euphorie keinen Abbruch. Im Grunde genommen sage ich mir ja, jetzt geht sowieso wieder der Fokus mehr auf die Vereine, auf das, was in meiner Stadt passiert. Und wer Fußballfan ist, der bleibt es ja auch. Diese Nationalmannschaft, diese Turniere sind ja eh immer dieses Phänomen aller zwei Jahre. Aber das Alltagsgeschäft ist nun mal die Sportgemeinschaft.
Und ehrlicherweise, nochmal ein letzter kurzer Ausflug zur Nationalmannschaft, man konnte sich, oder da spreche ich in der Ich-Form, ich konnte mich mit dieser Mannschaft auch schwerlich identifizieren, weil die so wenig Typen für mich hatte. Wir sind es ja durchgegangen, ne, bevor du mich festnagelst. Ne? Kimmich, klar. Und dann waren wir beim Kollegen Braun, aber das eher aus Verlegenheit. Und dann musste ich ja noch schon den Kollegen aus Leipzig nennen, weil der mir irgendwie, der Kollege Raum, der ja aber bei der WM jetzt gar keinen Raum einnahm. Ne, von daher fiel es mir auch schwer, irgendwie eine Identifikation zu finden oder irgendwie so ein Mitfiebern. Das ist bei Dynamo anders.
Aber dass du jetzt auf einmal, du bist, gehörst auch zu den Menschen, die dann im Nachgang, ah, oh, ich habe mich nie mit denen identifiziert. Ich stand zwar beim Public Viewing immer in der ersten Reihe mit dem neuesten Trikot, aber ich habe mich nie identifiziert. Ich hab's ja immer gewusst. So.
Ich saß beim Elfenbeinküste-Spiel in der vierten Tischreihe.
Und hast Limoncello getrunken, ey, nach dem anderen.
Zwei, ja, einen nach dem anderen. Es waren zwei. Dank Dennis Undaff.
So, ihr tragt euch bitte ins Hausaufgabenheft den 29. Juli ein, dass wir uns dort sehen, in Floras Garten, im Herzen der Stadt. Im großen Garten könnt ihr einen schönen Spaziergang tun durch das laue Dresden, durch die laue Sommernacht in Dresden und seid dann bei uns. Aber wir haben ja schnell und kurzfristig geplant und haben gesagt, okay, WM-Halbfinale wird es nicht geben. Aber wir haben für euch einen coolen Ersatz gefunden. Ach, es ist kein Ersatz, es war eigentlich was viel Besseres. 14. Juli. Am 14. Juli wäre, wenn denn die deutsche Mannschaft sich qualifiziert hätte, das Halbfinale gewesen. Das hat sie sich nun nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir holen den, der zuletzt mit den ganz Großen dieser Stadt quasi im Einklang war. Der war ja auch beim Purple Disco Machine Konzert präsent. Der war zuletzt bei der DTM. Und alle haben ihn abgefeiert. Deshalb haben wir uns gedacht, es muss nochmal so ein Roundup geben mit dem Mann, der im Mai seine Karriere großartig beendet hat.
Ein Abend mit und über und von und überhaupt Stefan Kutschke. 14. Juli, das können wir jetzt sozusagen, druckfrisch ist es nicht, aber es ist, der Termin ist total frisch. Deswegen können wir erstmal nur sagen, und da zitiere ich jetzt dich, Jens, bitte ins Hausaufgabenheft eintragen, 14. Juli, konkrete Infos folgen.
Über, und da kann ich euch gleich empfehlen, abonniert unseren Social-Media-Kanal bei Instagram. Dort gibt es auch alle Infos oder auf der Seite Schwarz-Gelb-Podcast. Sobald wir die Ticket-Infos haben, werden wir sie dort veröffentlichen. Und ich hoffe, nächste Woche können wir euch dann schon mehr sagen. Da können wir euch definitiv mehr sagen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir wissen, dass das kurzfristig ist, das ließ sich aber jetzt nur so managen und wir sind uns sicher, wenn der Stefan ruft, kommen die Leute.
Wir fassen also nochmal pädagogisch wertvoll zusammen. Am 14. Juli, ein Abend mit Stefan Kutschke. Infos dazu folgen, vormerken.
Wahrscheinlich im Wohnzimmer von Tino Meyer, dort wo er die Weltmeisterschaft geschaut hat.
Wo er da zur Halbzeit eingeschlafen ist. Nein, wir finden eine bessere Location. Eine größere vor allen Dingen, damit auch ein paar Leute vorbeikommen können. Und dann 29. Juli, Floras Garten, unser großer Saison-Einstimmungs-Live-Talk.
Und Tickets gibt's zum Beispiel mit dem Link auf unserer Website.
Da will ich jetzt gar keine Panik schüren, aber haltet euch ran. Wir haben Infos erhalten. Für den 29. gehen die Tickets schon gut weg. Also wer da dabei sein will, sollte jetzt zugreifen.
Dann hinein in unseren Talk, wo das Thema Weltmeisterschaft, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, nur ein ganz, ganz kleines sein wird. Also da reden wir wirklich viel über Dynamo Dresden. Und wer jetzt sagt, Mensch, die reden aber nur über WM. Nee, wir reden jetzt über Dynamo Dresden, über die Sportgemeinschaft. Und über den Modegeschmack von Tino Meyer. Bei so vielen Neuzugängen bei Dynamo Dresden, Stand jetzt 9 Neuzugänge, haben wir uns gedacht, wir müssen auch mal wieder einen Neuzugang beim Dynamo-Podcast reinbringen. Und mit der Lausitzer Rundschau haben wir schon
öfters gesprochen mit dem Kollegen Frank Noack. Grüße gehen raus. Jetzt freuen wir uns aber über den Sportchef der Lausitzer Rundschau, über Jan Lehmann. Jan, guten Tag.
Schöne Grüße, hallo.
Jan, schön, dass das klappt. Kann man ja vielleicht gleich zu Beginn mal sagen, gleich auch den Hinweis. Frank und du, ihr seid wöchentlich auch aktiv in Sachen Podcast.
Genau, der Doppel-6 Energie Cottbus Podcast geht rund um den FC Energie, ist bei uns in der Lausitz natürlich der Verein, der die meisten Anhänger hat, aber die Lausitzer Rundschau und die Lausitz an sich ist natürlich auch ja mit vielen Dynamo-Fans bestückt, gerade so in dem Gebiet, in dem ich wohne, Elbe-Elsterland. Da gibt es Schwarz-Gelb und Rot-Weiß, beide nebeneinander und deswegen beschäftigen wir uns natürlich mit beiden Vereinen.
Das muss man sagen, das habt ihr in den letzten Jahren tatsächlich intensiviert auf allen Ebenen, auch in den sozialen Netzwerken. Also ihr seid da schon sehr, sehr aktiv und versucht wirklich auch beide Vereine intensiv zu begleiten, neben einigen anderen Vereinen, aber Dynamo und Cottbus spielen bei euch schon eine wichtige Rolle.
Ja, weil wir das einfach auch merken, dass, wie gesagt, die Menschen, die bei uns in der Region leben, tatsächlich mit beiden Vereinen irgendwie eine Verbindung haben. Es gibt die alten, traditionellen Verbindungen, Dynamo damals in der Bundesliga, Energie Cottbus dann die großen Erfolge unter Ede Geier. Es gibt viele Spieler, die bei beiden Vereinen gespielt haben, auch aktuell gibt es ja die Beispiele. Wir merken das schon, da gibt es viele Schnittmengen.
Und da passt ja jetzt auch, dass beide Mannschaften wieder in einer Liga spielen, oder?
Ja, das ist natürlich... Ja, für uns richtig super als Redaktion, weil man diese Liga, die zweite Bundesliga, jetzt sehr intensiv begleiten kann. Und natürlich haben wir auch so den Vorteil, dass wir bei Dynamo Dresden jetzt schon ein Jahr lang beobachtet haben, was diese zweite Liga bedeutet, diese neue zweite Liga in meinen Augen. Also sicherlich kennt man als Energiefan auch die zweite Liga, ist aber auch schon 12 Jahre her. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise, wie dort Fußball gespielt wird, wie professionell das alles ist und welche Gegner man da erwarten kann. Deswegen von diesen Erfahrungen bei Dynamo Dresden können wir in der Berichterstattung auch so ein bisschen profitieren.
Wir werden sicherlich dann nochmal näher auf Energie zu sprechen kommen, aber Tatsache, 12 Jahre war Energie jetzt nicht in der ersten oder zweiten Liga, das ist schon eine krass lange Zeit.
Ja, und das merkt man in der Region auch, dass ein totaler Hype entstanden ist, dass alle sich sehr darüber freuen, wieder dabei zu sein. Jetzt sendet Sky wieder, zuletzt gab es einen Live-Schalter aus Cottbus, Leonardo Bittencourt ist zurück, einer, der Bundesliga gespielt hat, ein Aushängeschild ist aus der Lausitz. Also man merkt gerade, rund um Energie Cottbus, da wächst einiges und natürlich freuen sich die alle auch total auf diese Derbys gegen Dynamo Dresden. Wir haben es ja in der dritten Liga auch erlebt, das sind schon Spiele, absolute Höhepunkte in der Saison.
Wir erinnern uns ja inzwischen auch gerne an das erste Spiel hier in Dresden. Es war ja vielleicht sozusagen die Initialzündung für einen Aufstieg in die zweite Bundesliga. Vor knapp 2 Jahren, muss man ja inzwischen schon sagen.
Und für Energie Cottbus war ja auch so ein Spiel 2-4, also 2-0 in Führung gegangen. Und da hat man zum ersten Mal so dieses Achtungszeichen gesetzt, diese 2-0 Führung. Du erinnerst dich auch an dieses Tor Tolcay Cigerci. Ich glaube, da ist er zum ersten Mal so allen so richtig bewusst geworden, dass dieser Cigerci ein Typ ist, der in der Liga echt was bewegen kann. Und der hat jetzt 2 überragende Jahre gespielt mit Energie Cottbus. Und das war so das erste Achtungszeichen von ihm und von Energie. Klar, Dynamo hat es dann damals gedreht und am Ende auch ist Dynamo ja verdient aufgestiegen. Souverän in meinen Augen auch.
Und der Kollege Tino Meyer hat mir geschrieben am Freitag, sprich mich bitte unbedingt auf das Dynamo-Trikot an. Letztes Jahr hat er noch gesagt, ja, komplett egal, irgendwas werden sie schon zum Anziehen haben. Aber jetzt scheinen wir auf einmal bei Elitär, dem Mode-Podcast zu sein. Und unser Spezialist, Tino Meyer, sagt uns jetzt seine Meinung zum neuen Dynamo-Trikot.
Die wilden, erfolgreichen 90er kommen wieder. So heißt zumindest der Claim, ja, oder ist ja praktisch der Stoff, aus dem die Träume sind. Nein, Jens, ich war hin und weg und deswegen habe ich meine Vorfreude auf die Saison und meine Freude über das neue Trikot dir auch kundgetan. Und ich wusste, dass du mich natürlich so oder so drauf ansprichst. Aber nachdem ich letzte Woche ja noch gesagt habe, dass ich mit diesem bunten Torwart-Trikot, ja, es ist halt, wie es ist, finde ich dieses Heimtrikot, dieses Gelbe und diese Anlehnung an die 90er Jahre, jetzt mal unabhängig, ob Dynamo damals Bundesliga spielte oder nicht, ich finde, das sieht richtig gut aus. Und das wollte ich unbedingt auch mal loswerden, als Modekritiker.
Ich habe auch bislang wenig Kritik gehört. Also es kriegt entweder ein solide oder die Leute sagen, geil, richtig schön. Also die Leute, die so eine Verbindung, so ein paar Vibes zu den 90ern haben, die sagen, gefällt mir brutal, weil es natürlich die Erinnerung ist an die Zeit vor 35 Jahren, die erste Saison in der Bundesliga. Und es haben sie auch gut kommuniziert, wie ich finde, Dynamo eben mit den Helden von damals, mit einem Heiko Scholz, mit einem René Müller, mit einem Meppe Wagenhaus, die damals für die Sternstunden in der Bundesliga-Saison in der ersten gesorgt haben. Und ich kann auch nichts Negatives zu dem neuen Leibchen finden. Und ich sag mal so, Jan, die Messlatte,
aus der Vorsaison, die war ja schon ziemlich hoch. Weil egal, wo du dich rumgehört hast, auch überregional, die haben alle gesagt, trikottechnisch Dynamo sehr weit vorn. Und ich glaube, auch mit dem neuen Heimtrikot haben sie die Messlatte wieder hochgelegt.
Ja, finde ich auch. Also gerade diese Verbindung in die Vergangenheit. Ich habe auch mir nochmal den alten Kader angeschaut von damals. Das sind so diese Namen, das klingt so wirklich Dynamo Dresden, wie es viele in der Region hier auch kennengelernt haben, lieben gelernt haben in der Bundesliga. Ralf Hauptmann, Hans-Uwe Pilz, Heiko Scholz, Jörg Stübner, allein im Mittelfeld. Das sind so die Namen, die gehen runter wie Öl, finde ich. Und für mich, René Müller, muss ich ja mal hier verraten, ist ja eigentlich mein Fußballheld als Kind gewesen. Ich wollte immer René Müller werden, habe immer quasi Torwart geübt zu Hause, weil ich den toll fand. Ich war, kann ich auch verraten, Lok Leipzig-Fan, da stammt er her. Und schön, dass er jetzt das neue Trikot auch präsentiert hat, obwohl das Torwart-Trikot, habt ihr ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ein bisschen wild ist. Mir gefällt es trotzdem.
Ja, das ist schon, schon verrückt, sage ich mal. Also ich sag mal, da sind die Meinungen ziemlich gespalten. Ja. Aber beim Heimtrikot kenne ich niemanden, der sagt, oh nee, das ist ein Rohrkrepierer. Also ich glaube, die werden auch gute Kaufzahlen haben. Und man merkt ja sowieso, so ein Trikot ist ja mittlerweile nicht nur ein modisches Equipment, was du anziehst, wenn es ins Stadion geht, sondern gerade jetzt auch rund um die Weltmeisterschaft. Trikots gehören mittlerweile zum Standard. Das zieht man auch mal an, wenn man in die Stadt geht. Das ist wirklich mittlerweile ein modisches Accessoire geworden. Das haben jetzt auch die großen Chefs der Sportartikelfirmen gesagt. Für die ist das ganz entscheidend, dass man das eben nicht nur im Stadion anzieht.
Ja, Jens, jetzt hast du praktisch ein Plädoyer gehalten fürs Trikot. Wirst du dir eins holen, ist die Frage.
Ich denke auf jeden Fall drüber nach.
Also ich denke diesmal zum ersten Mal ernsthaft auch drüber nach. Ich bin ja sonst immer, irgendwie habe ich jetzt auch durchgeholt, es gibt sowieso ein neues Trikot jedes Jahr. So eine Zeit lang habe ich gedacht, ich hole mir doch kein Trikot, das ist doch nach einem Jahr, gibt es sowieso ein neues. Jetzt habe ich langsam begriffen, dass das Teil des Spiels ist und dass es sowieso nächstes Jahr ein neues gibt. Und da bin ich geneigt, in diesem Jahr auch zuzuschlagen.
Du hast das System durchschaut, würde ich sagen.
Bist du 12? Also das ist ja, also
ja,
das
ich habe, wenn es um Fußball geht, habe ich manchmal eine kindliche Naivität. Die FIFA, insbesondere die und auch viele andere Verbände, tun vieles, dass ich mir das abgewöhne. Aber mit dem Trikot, das habe ich jetzt begriffen, ja.
Ich würde ja mir dann eins vom Kollegen Mohamed Begovic holen, denn da hat der Beflocker im Fanshop auch gleich mal gut zu tun. Klar, es gibt einen Nikolai Rapp, der hat 4 Buchstaben hinten drauf. Und Mohamed Begovic hat gesagt, nö, wir machen mal 14 drauf.
Das ist dann wie beim Autokennzeichen, ne? Da müssen manche Buchstabenfolgen etwas enger gedruckt werden.
Ja, darüber hat er uns auch erzählt, hat er gesagt, okay, das war in Ljubljana auch so, das wurde dann ein bisschen enger gemacht.
In Ljubljana war es so, dass sie es einfach eine kleinere Schrift genommen haben. Ich glaube, es ist schon möglich, im schlimmsten Fall schreibt man einfach meinen Spitznamen drauf.
Und der ist wie?
Aki.
Man wird seinen Namen, nicht seinen Spitznamen, sondern seinen Namen sicherlich komplett hinten drauf bekommen. Da ist man geübt.
Was denkt ihr denn, welcher Name am meisten hinten drauf stehen wird? Wer ist der Verkaufsschlager?
Also Kutschke war es auf jeden Fall, bevor er jetzt seine Karriere beendet hat. Ich kann mir vorstellen, Wagner, Haupe definitiv. Haupe wäre mein Tipp. Aber ich glaube auch, ein Robert Wagner kommt sehr nah dran.
Ja, ich denke Niklas Hauptmann ist der Kassenschlager, weil der eine richtige, echte Identifikation mit dem Verein hat, weil man weiß, dass der wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr hier spielt. Das sind ja zumindest, wären das für mich so ein paar Punkte, wenn ich mir einen Namen hinten drauf mache. Ich würde ja bin ein bisschen Fan geworden von Vincent Vermey. Das wäre vielleicht der Name, den ich mir hinten drauf drucken lassen würde.
Na, ich würde es auch beim Haupe belassen, schon allein wegen der Rückennummer. Ich mag ja die Rückennummer, die der Haupe trägt, von daher wäre Haupe auch meiner.
Das hat was mit dem Geburtstag zu tun, ne? Mir war so, Jens, mir war so.
Ja, ja.
Und bei mir ist bitter, dass Paul Lehmann jetzt natürlich Dynamo Dresden verlassen hat, hätte irgendwie gepasst.
Das sind so Themen, die wir jetzt sicherlich besprechen wollen und werden in den nächsten Minuten. Jan, nochmal zu dir, dein Eindruck vom Trainingsauftakt. Wir waren wirklich alle bass erstaunt, auch jetzt nochmal ein paar Tage danach. 1350 Menschen. Und du kannst ja bei über 35 Grad auch andere Dinge machen. Du kannst dir ein Eis holen, du kannst dich ins Freibad legen, du kannst auch dich einschließen und sagen, okay, lass die Wärme Wärme sein. Aber die Leute hatten, glaube ich, auch so ein bisschen eine Art Vorfreude und es wurde ihnen eben auch was geliefert. 8 der 9 Neuzugänge standen dort auf dem Rasen und die haben da wirklich auch ausgeharrt, haben gesagt, okay, wir warten auf unsere Autogramme. Das hatte schon was in Weinböhler.
Finde ich auch, es hat total gepasst. Ich habe mir auch so auf der Fahrt dahin überlegt, wer tut sich das eigentlich an? Bei dieser Hitze, ich habe auf die Temperatur geschaut, die wurde immer höher, geht da auf den Sportplatz, wo man nicht genau weiß, wie viel Schatten bekomme ich denn da heute? Und dann war das für alle wirklich richtig gut. Und die Trainingseinheit war auch relativ lang, finde ich. Also Dynamo hat ein bisschen was gezeigt. Und dann gehen alle Spieler wirklich an jedem einzelnen Fan vorbei. Jeder kriegt ein Foto, jeder kriegt ein Autogramm. War wie so eine dritte Halbzeit. Das hat sich dann doch gelohnt für alle Beteiligten und zeigt auch, ja, wie Dynamo da in der Region, da in Weinbühler, wie die ziehen.
Und ich finde es ja sowieso cool, dass sie jetzt auch in dieser Saison, in dieser Sommervorbereitung wieder eine Region nehmen und sich dort präsentieren. In Meißen ist da zum Beispiel auch einiges los. Auch die Freundschaftsspiele, gibt es einen Freundschaftskick in Großenhain. Jetzt gleich am Wochenende geht's los in Bautzen. Man zeigt sich schon hier auch in der Region und versucht auch die mal rauszugehen aus Dresden.
Das ist ja absolut die richtige Entscheidung. Das haben wir ja auch schon festgestellt, Jens, mit unserem Live-Talk, als wir in Kamenz waren, als wir in Radebeul waren, dass die Leute da eben auch Bock auf Dynamo haben. Und das hat Dynamo auch schon richtig erkannt. Man muss hier nicht jedes Testspiel in Dresden machen. Die Frage wäre ja dann auch, würde man das stattfinden lassen in der Trainingsakademie und so. Ich finde es genau richtig, da sich kleinere Plätze in der Region zu suchen, weil man da eben auch auf Leute trifft, die sonst nicht so die Gelegenheit haben, in Dresden mal vorbeizukommen, sich in Dresden ein Training anzugucken.
Ist ja auch mittlerweile so, dass dieser Profifußball manchmal so eine Art geschlossenes System ist. Also die DFL passt schon genau auf, was man wo rausgibt, wie nahbar man überhaupt als Verein noch sein kann. Und deswegen finde ich es gut, dass die Clubs so die Sommerpause für sich entdeckt haben, ja, einfach näher zu den Fans, richtig zum Anfassen, das ist ja dann an den Spieltagen oder rund um die Spieltage deutlich schwieriger.
Weil du die DFL oder wie sie ja jetzt heißt, die Bundesliga, das ist ja jetzt ab sofort die Bundesliga, ansprichst. Die haben ja nun in dieser Woche einen intensiven Rhythmus, geben jetzt so peu à peu bekannt die ersten Ansetzungen. Donnerstag, 11 Uhr ist High Noon, da kommt der Spielplan raus. Eröffnungsspiel im eigenen Stadion. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das kommt eher nicht in Frage, weil du brauchst, glaube ich, eine Arena über 40.000. Damit kommt weder Cottbus noch Dresden fürs Eröffnungsspiel im eigenen Stadion in Frage. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man gleich am ersten Spieltag Cottbus gegen Dynamo ansetzt. Ich würde mal so rauswerfen, Heimspiel Karlsruher SC.
Heimspiel, denkst du? Ich denke, die fangen mit einem Auswärtsspiel an.
Wieder.
Naja, auch wegen Rasen oder so, ich weiß nicht, ob es
wieder... Kann sein, aber es wäre das dritte Mal jetzt in Folge, dass sie ein Auswärtsspiel haben. Es würde natürlich so auch wünschenswert für sie sein, dass sie sagen, okay, dann klappt das mit dem Adventskonzert. Aber das kann man sicherlich auch ein bisschen anders takten. Sie müssen natürlich auf ein paar Sachen Wert legen. Zum Beispiel, dass sie an dem 1. Oktoberwochenende definitiv nicht zu Hause spielen, weil da der GFL-Bowl ist. Da gibt es schon ein paar Sachen, wo du mittlerweile aufpassen musst.
Mein größter Wunsch wäre ja immer unverändert, das letzte Spiel zu Hause zu haben, also am 34. Spieltag. Aber entschuldige, du hast nach dem 1. gefragt. Dann sage ich, Auswärtsspiel beim FC St. Pauli.
Wäre ein cooles Spiel auf alle Fälle, also finde ich, wäre ein guter Auftakt. Ich tippe auf Auswärts beim VfL Bochum und ich sage euch, man schaut jetzt vor allem auf das erste Spiel, aber insgesamt dieser Spielplan ist in meinen Augen immer total wichtig, wird auch total unterschätzt für so einen Verlauf der Saison. Also eigentlich muss man sich als Verein wünschen, die ersten drei Spiele müssen irgendwie gut passen, dass man gut reinkommt und die letzten drei Spiele müssen gut passen, dass man dann am Ende im Endsport ja bestenfalls ein Heimspiel zum Schluss hat und so. Also dieser Spielplan, der kann schon jetzt einiges aussagen, wie die Saison werden kann. Behaupte ich mal.
Wobei man in der Vorsaison so gedacht hatte, mit den letzten Aufgaben, ich glaube, das waren Düsseldorf, Kaiserslautern, Braunschweig und Kiel, da dachte man vor der Saison, oh, das wären ganz schön zackige Aufgaben. Vielleicht Kiel als Absteiger, Düsseldorf als Aufstiegsaspirant, das könnte knackig werden. Kaiserslautern ja auch immer ambitioniert. Und dann waren das nicht die Gegner, die ganz oben mitgespielt haben. Ja. Ich glaube, das muss ich dann auch immer erst finden. Da gibt es ja dann auch immer die Mannschaften, die hoch gehandelt werden, dann aber das nicht halten können. Und dann gibt es die Mannschaften, die dann auf einmal oben mitspielen.
Weil Jan gerade Bochum sagte, fällt mir die vergangene Saison ein, da kam ja Bochum aus der Bundesliga. Und wenn du die da an den ersten drei Spieltagen gehabt hättest, gab es eine gute Siegchance. Als der Spielplan präsentiert wurde, hat man gesagt, oh, bitte nicht am ersten Spieltag in Bochum oder gegen Bochum. Und dann entpuppte sich das als eine ganz gute Nummer. Dann haben sie einen Trainer gewechselt. Dynamo hat trotzdem dort gewonnen. Aber so ist es ja manchmal. Also welche Mannschaft ist die, die dieses Jahr die Krise hat? Wer startet gut, wer startet schlecht? Ne?
Mein erstes Quiz an dich, Tino.
Ja.
Bochum, was ist das Merkmal oder das
Alleinstellungsmerkmal? Die Currywurst.
Alleinstellungsmerkmal in der letzten Saison so. Für Dynamo Dresden mit dem VfL Bochum.
Dass sie dort gewonnen haben, glaube ich nicht. Das haben, glaube ich, mehrere geschafft. Hat Dynamo das Rückspiel auch gewonnen? Haben die beide gewonnen? Das ist das Alleinstellungsmerkmal.
Es ist das Alleinstellungsmerkmal, dass der VfL Bochum die einzige Mannschaft war, gegen die man 6 Punkte geholt hat. Hm. Es gab keine weitere Mannschaft.
Na, dann wäre es doch ein guter Start, wenn man gegen Bochum spielt. Aber Tino, ich finde, du hast recht. Und deswegen sollte man sich wahrscheinlich VfL Wolfsburg als ersten Gegner wünschen, weil die werden einen richtig guten Kader haben. Die werden am Ende auch mit ihrer Qualität oben mitspielen. Davon gehe ich mal aus. Aber es dauert immer eine Weile, ehe man so eine Mannschaft, die man neu zusammenstellen muss, in die ins Laufen kommt. Die gehen starten mit riesigen Erwartungen dann rein in die Saison. Und der erste Gegner, der wird für Wolfsburg, egal wo es ist, richtig, richtig schwer. Ich glaube, da kann man was holen.
Klatzel, Rehse, also was die jetzt schon Wahnsinn. Klotzen. Und ja. Man sagt ja immer so schön, Mensch, bei VW soll es ja gerade nicht so gut aussehen, aber für den Sport scheint es dann doch noch den ein oder anderen Euro übrig zu haben.
Vielleicht ist das der Grund, weil so viel in Sport investiert wird. Ich weiß es jetzt nicht, das ist eine sehr steile These, aber wer weiß.
Aber ich wundere mich echt über den VfL Wolfsburg. Also sie werden sicherlich die Gejagten sein. Wir wollen jetzt noch gar nicht auf die Saison vorschauen, weil da wird noch ein bisschen was passieren. Ja, letzte Saison war es Hertha BSC, wo alle gesagt haben, das ist der Aufstiegsfavorit. Viele haben auch Düsseldorf gesagt. Am Ende war es dann Schalke 04 und die hatten jetzt nicht ganz so viel auf der Rechnung.
Die haben tatsächlich auch wirklich eine gute Trainerentscheidung getroffen, Schalke 04. Und ich glaube jetzt auch Wolfsburg mit Tobias Strobel aus der dritten Liga, dem traue ich echt einiges zu. Ist in meinen Augen ein richtig guter Trainer. Das Umfeld ist ja, glaube ich, auch nicht so schwer, dass man da wie in Schalke viele andere Kämpfe noch ausfechten muss. Also ich denke schon, Wolfsburg wird eine gute Rolle spielen.
Gut.
Werbung. Schwarz-Gelb live. Der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Gespräche, Meinungen und Analysen rund um Dynamo Dresden. Mit Trainern, Spielern und Experten. Moderiert von Tino Meyer und Jens Umbreit.
Unser nächster Live-Talk mit der Vorschau auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga in Florasgarten. Das ist der Biergarten im Großen Garten. Und wir sehen uns am 29. Juli um 19.53 Uhr.
Alle Infos zu Tickets und zum Livestream gibt es auf schwarzgelbpodcast.de. Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, auf die Leidenschaft.
Weiter mit der Folge.
Zurück zu Dynamo. Jan, welcher Transfer von den neun, die wir jetzt haben, mit den zwei Rückkehrern, ist denn für dich der, wo du sagst, der ragt so ein bisschen heraus?
Ja, also ganz klar Robert Wagner. Das ist für mich ein Spielertyp, den suchen mittlerweile alle Vereine. Alle Clubs in der zweiten Liga brauchen so einen laufstarken Mittelfeldspieler, der den Laden zusammenhält, der offensiv Akzente setzt, aber gleichzeitig hinten eigentlich alles wegholt, was wegzuholen ist. Das hat zuletzt auch bei Energie Cottbus Trainer Klaus-Dieter Wollitz so gesagt. So ein Spieler sucht er, einer, der sich auch mal fallen lässt, der teilweise dann ganz weit hinten mitsteht und gleichzeitig davor die Zweikämpfe so stark bestreitet. Also das ist echt ein Zeichen, finde ich, ihn von Anfang an dabei zu haben für Dynamo Dresden in der Vorbereitung und dann auch in den ersten Spielen. Das wird was ausmachen.
Das spürst du auch. Also bei Robert Wagner, der ist happy, der grinst und freut sich. Habe ich auch am Donnerstag beim Trainingsauftakt gemerkt, wie wohl der sich fühlt. Der ist angekommen. Der muss jetzt nicht gleich wieder in der Kabine sagen, hallo, ich bin neuer. Und der hat diese ganzen Leihstationen, glaube ich, irgendwann auch mal satt. Aber das ganze Dynamo-Land war doch happy. Also alle haben es gehofft, aber dass das so schnell möglich ist, ihn dann wirklich loszueisen vom SC Freiburg. Wer weiß, was für Rückkaufrechte da drin sind. Aber er ist jetzt erstmal fest bei Dynamo Dresden und das zählt, finde ich.
Das ist der Knackpunkt für mich, dass er jetzt da ist, dass er am Donnerstag diese erste Einheit mitgemacht hat, dass er die gesamte Vorbereitung mitbestreitet. Und das sind einfach ideale Voraussetzungen. Gerade, das haben wir letzte Woche ja auch schon mal andiskutiert, wo Dynamo jetzt dabei ist, dass eine neue Hierarchie entsteht, dass sich in der Kabine so ein Mannschaftsgeist neu formiert, herausbildet. Und da ist es umso wichtiger, dass so die strategischen Führungsspieler da auch von Anfang an mit dabei sind.
Traut ihr ihm das zu? Also, weil du das jetzt schon ansprichst, der ist ja noch recht jung mit 23 Jahren. Und nicht jeder Fußballer sagt sich mit 23, ich muss jetzt gleich Führungsspieler sein. Aber ich glaube, Robert Wagner, auch aufgrund seiner Position, mag das vielleicht auch sogar ein bisschen.
Ich glaube nicht, dass er der Typ Lautsprecher ist. Also er ist nicht der Führungsspieler-Kommunikator auf den ersten Blick. Mhm. Aber ich glaube, Sören Gonter war es, der es gesagt hat, am Ende zählt ja zuallererst mal Leistung auf dem Platz. Und wenn du Leistung auf dem Platz bringst, kannst du auch in der Kabine was sagen und musst nicht das lauteste Wort führen, um gehört zu werden. Und in diese Kategorie passt er rein. Und ich glaube, da ergänzt er sich mit Haupe auch gut. Und vielleicht braucht es diesen Lautsprecher jetzt nicht, einfach weil es ihn nicht gibt. Und jemanden zu kopieren oder Typ Kutschke zu kopieren, das funktioniert sowieso nicht.
Ich glaube, der Trainer hat schon mal gesagt, Stefan Kutschke kann man nicht ersetzen, was er für den Verein, für die Mannschaft gemacht hat. Es muss sich jetzt erstmal eine neue Mannschaft finden, natürlich. Aber klar, zu meinen neuen Entwicklungsschritten gehört natürlich auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch Dinge neben dem Platz, da versuche ich schon, auch voranzugehen, weil ich eben gewisse Abläufe und Dinge hier schon kenne. Und ich versuche das auf jeden Fall hinzubekommen.
Ich glaube eher, dass er der Mannschaft so mehr Selbstbewusstsein noch gibt. Die wissen halt, wenn er auf dem Spielfeld ist, dann ist die Chance zu gewinnen deutlich höher. Da ist die Chance, dass der Ball öfter zurückerobert wird, deutlich höher. Da ist die Chance da, dass die Angriffe der Gegner gar nicht erst bis ins gefährliche Drittel kommen. Also ich glaube, diese Stärke bringt damit, dass er der Mannschaft so innere Kraft gibt, wie du gesagt hast. Ich glaube auch nicht, dass er da so derjenige ist, der da rumdirigiert und auf dem Platz rumschreit. Das hat er nicht gemacht, aber mit seiner Präsenz, der hat einfach so eine Präsenz auf dem Feld, die ist total wichtig.
Ja, und er unterstreicht es natürlich mit Leistung. Also es gab ja kaum ein Spiel, wo wir nicht über Robert Wagner in der Rückrunde geredet haben. Und kein Tor und auch keine Torvorlage. Das kommt vielleicht jetzt auch in der nächsten Saison. Aber das war gar nicht entscheidend. Entscheidend war das, was er dort gerade im Mittelfeld gearbeitet, wirklich gearbeitet und gelaufen ist.
Stimmt, das bringt es auf den Punkt. Und das zeigt halt, dass wir die Leute nicht immer zwingend nach irgendwelchen Scorer-Sachen bewerten müssen, sondern dass andere Parameter im Zweifel noch wichtiger sind.
Als Neuzugang, wie hast du dich gut eingelebt bislang?
Ja, ganz gut. Nee.
Robert, erzähl uns, wie war es in Mexiko? Was kannst du uns von Mexiko empfehlen?
Ja, war sehr schön. Brutale Luftfeuchtigkeit. Anders als hier gewesen. Aber ja, wir haben uns ein paar Maya-Ruinen angeschaut. Wir waren in ein paar Zenoten schwimmen. Allgemein unfassbar schöne Strände.
Sah top aus. Also hat man wirklich ein bisschen neidisch geworden. Du warst ja kurz vor der WM dort. Hat man schon ein bisschen WM-Feeling dort gespürt?
Tatsächlich nicht so viel. An unserem Abreisetag war das Eröffnungsspiel in Mexico City. Wir waren in Cancun, haben uns das in so einer kleinen Taqueria angeschaut mit ein paar Einheimischen. Es war ganz lustig, aber sind danach auch direkt dann heimgeflogen.
Jetzt bist du wieder hier in Dresden. Wie fühlt sich das an? Ab wann wusstest du, das kann klappen?
Ja, eigentlich relativ früh.
Auch schon als wir gesprochen haben, damals zum Saisonende?
Nee, da noch nicht. Klar, man war in Kontakt mit dem Berater, der hat das in der Zeit gemacht. Ich habe versucht, voll abzuschalten. Aber dann, als ich dann wieder in Deutschland war, hat es Form angenommen. Und ich bin einfach unfassbar froh, wieder hier zu sein. Mal bekannte Gesichter zu sehen zum Trainingsstart. Und das ganze Umfeld, hat mich sehr gefreut, wieder hier zu sein.
Und hast du mitbekommen, wie sich alle gefreut haben im Dynamo-Land, auch mit deinem Video, was hier über die sozialen Netzwerke, dass alle gesagt haben, Gott sei Dank, das hat geklappt.
Ja, natürlich hat man schon ein bisschen mitbekommen. Das macht mich natürlich auch sehr stolz, hat mich auch gefreut. Und ja, ich versuche einfach da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe und dass die Fans weiter Spaß haben.
Und vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, für dich auch ziemlich cool. Du musst jetzt nicht in die Kabine kommen, sagen, hallo, ich bin der Robert, ich bin jetzt ja für ein halbes Jahr, vielleicht auch für ein Jahr mal hier, sondern einfach auch mal sesshaft werden.
Genau das, was ich vorhin gemeint habe. Es tat einfach gut, zurückzukommen aus der Sommerpause, bekannte Gesichter zu sehen, sich nicht neu vorstellen zu müssen. Klar, bei den Neuzugängen natürlich, aber ja, die Abläufe sind sehr ähnlich, die Inhalte sind ähnlich. Und das macht es mir natürlich sehr leicht.
Du hast im Hotel gewohnt in der Rückrunde, oder? Oder hast du Wohnung? Wie läuft denn das jetzt ab? Hast du schon eine neue Wohnung? Ich gehe mal davon aus, jetzt wohnst du nicht im Hotel mehr.
Nee, nicht mehr. Ich bin gerade auf Wohnungssuche. Das sieht gerade ganz gut aus. Stand jetzt bin ich noch im Hotel, aber ich hoffe, dass es jetzt zeitig Form annimmt.
So, und was hat jetzt schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, Dresden und ich, das ist noch nicht zu Ende erzählt, nach einem halben Jahr?
Die gesamte Rückrunde, der Staff, die Fans, das Stadion, die Stadt. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, es hat Spaß gemacht. Ich habe eine unfassbare Wertschätzung gespürt und das waren die ausschlaggebenden Punkte, dass ich mich dafür entschieden habe.
Wo hast du denn das Abschiedsbild hingelegt und hingestellt?
Das steht bei mir in der Heimat, unten im Keller, bei der Mutter. Das wird dann einen festen Platz bekommen.
Überhaupt, Jan, ich weiß nicht, wie du es bewertest. Wir waren
Und man merkt es auch im Dynamoland, es sind alle sehr, sehr angetan von der Transferpolitik bis jetzt. Auch nicht nur die Zugangsseite, sondern auch die Abgangsseite. Ist ja auch nicht unwichtig. Aber dass du jetzt schon 9 Spieler an Bord hast, dass du jetzt nicht Fans hast, die jetzt wöchentlich in den Transferticker gucken und sagen, wann kommt denn endlich mal wieder ein Neuer, wann passiert denn da mal was? Und ganz wichtig, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, dass Stamm halt einspielen kann. Und der hat, war am Montag jetzt beim Training, der hat natürlich auch das genutzt. Also jetzt ist ein bisschen kühler geworden. Klar wurden dann knapp 2 Stunden auch mal trainiert.
Ich glaube, Genom hat auch 2 Vorteile in dieser Saison. Einmal ist die Vorsaison, die ist gut verlaufen, aber es sind halt keine Aufstiegshelden mehr da, die jetzt irgendwie ihren Platz verlieren, weil man mehr Qualität braucht. Also man kann jetzt so ein paar Leute auch abgeben, den Umbruch dadurch auch forcieren. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und man hat eben ein Jahr zweite Liga gelernt. Ich glaube sogar auch Trainer Thomas Stamm hat die zweite Liga noch ein bisschen besser kennengelernt und kann noch besser bewerten, was dort nötig ist. Diese Lehren waren ja schon im Winter da, wurden dann auch mit den Neuzugängen und mit den Verpflichtungen dann auch dann zur Rate gezogen. Ich glaube, diese beiden Vorteile sind total wichtig für den Neuaufbau der Mannschaft. Der Umbruch ist ja irgendwie da, finde ich.
Ja, weil du sagst, keine Aufstiegshelden. Da würde ich den Einspruch nehmen und würde sagen, ja, Christoph da Ferner ist natürlich noch da. Und über Christoph da Ferner wird ja auch so ein bisschen spekuliert. Bei mir hat er, oder ich fand, er hat einen guten Eindruck gemacht, auch einen sehr, sehr positiven Eindruck. Aber die Gerüchteküche brodelt trotzdem so ein bisschen. Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Christoph da Ferner ist ein exzellenter Stürmer und gerade Drittligisten wissen das. Wenn wir hoch wollen, brauchen wir genauso einen Spieler wie Christoph da Ferner. Der hat es schon nachgewiesen, dass er Mannschaften hochballern kann. Essen, Duisburg und auch Düsseldorf sollen an ihm interessiert sein.
Na, wenn wir die jetzt durchgehen, fangen wir mal hinten an mit Düsseldorf. Boah, kann ich mir schwer, also dass die Interesse haben, kann ich mir super vorstellen, weil es exakt so ist, wie du beschreibst, dass er besonders in der dritten Liga sehr treffsicher ist. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Christoph da Ferner nochmal nach Düsseldorf geht? Jens, du nickst.
Es muss natürlich schon ein Interesse da sein von der Fortuna aus Düsseldorf und die Protagonisten haben sich ja auch verändert.
Das stimmt und na, seien wir ehrlich, na klar, er sitzt in der zweiten Liga, aber gesetzt wird in den ersten Spielen, sofern das in der Vorbereitung alles so seinen Gang geht, wird Vincent Vermey sein. Der hat ja in der letzten Saison nun mal einfach auch abgeliefert, nachdem er dann seine Gürtelrose auskuriert hatte. Und trotzdem weiß auch Christoph da Ferner, dass du mit einem Stürmer nicht durch die Saison kommst und wo Dynamo gerade nicht sucht, das ist ein Stürmer. Und damit bist du zumindest Stürmer Nummer 2, vielleicht bist du auch Stürmer 1b und so eine Saison geht schnell, jemand ist verletzt und plötzlich bist du drin. Ich glaube, es ist jetzt für Christoph da Ferner auch keine einfache oder ja eine knifflige Situation. Willst du irgendwo die absolut gesetzte Nummer 1 sein, aber das wäre dann bestimmt in der dritten Liga oder willst du in der zweiten Liga spielen? Und bei einem Verein, wo du eben auch gut zurechtkommst, es ist ja nicht so, dass er sich hier nicht wohlfühlt. Und der Faktor scheint mir ist bei da Ferner auch immer nicht ganz unwichtig.
Aber Tino, du sagst, wo Dynamo nicht sucht, ist ein Stürmer. Das sagst du so definitiv. Also ich wette, insgeheim gucken die schon ganz genau. Also Röhn Gonter hat ja so ein bisschen reinblicken lassen, auch so bei seinen ersten Statements, dass die sich nichts verbauen wollen und auch so ein bisschen den Transfermarkt abwarten. Und ich tippe mal, wenn da ein Stürmer über den Weg läuft, der irgendwie da reinpasst, den er gut kennt, den sie gut einschätzen, der vielleicht ein bisschen noch andere Qualitäten hat als da Ferner, dann denke ich schon, dass da ein bisschen was möglich ist und ich glaube, davon wird dann auch Christoph da Ferner so ein bisschen seine Entscheidung abhängig machen. Wie sieht denn der Kader dann aus, so Richtung Mitte August? Ich glaube, viel eher wird es da keine Entscheidung geben.
Das ist natürlich der Vorteil in der Situation, dass Christoph da Ferner die Entscheidung, wenn er denn eine treffen möchte, lange hinauszögern kann und dass er als dieser Top-Torjäger Mitte August immer noch eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, ich möchte jetzt doch wechseln und jeder Top-Drittligist wird dann froh sein, dass er ihn da Ferner noch kriegt, auch am 20. oder 25. August. Das ist wohl richtig, ja.
Wir müssen natürlich gucken, wie Kaan İnanoğlu einschlägt bei Dynamo. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man eben nur mit İnanoğlu und mit Vermey in der Saison gehen würde. Also wenn da Ferner doch die Intention hätte, wirklich konjunktiv, dann glaube ich, würde man nochmal was machen. Weil das haben wir ja in der Vorsaison gesehen, als dann alle ausgefallen sind dort vorne, als Daniels Fröhling mal kurz vorne im Sturm spielen musste.
Naja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du die Sache ja nicht so, entweder da Ferner oder ein anderer, sondern gegebenenfalls sogar ein und. Da Ferner bleibt und es kommt trotzdem vielleicht noch einer, der da gut reinpasst und was anderes mitbringt.
Ja, das denke ich schon. Also Jens schüttelt gerade den Kopf, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn die merken, der Kader läuft gut, also aktuell sieht es ja alles richtig gut aus, die Zusammenstellung schon, und so die Wunschtransfers sind fast alle schon durch und ein bisschen Geld ist dann vielleicht irgendwo noch da, so Mitte August, da gibt es vielleicht nochmal ein paar Optionen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da noch was passiert, um der Offensive noch eine Facette zu geben, die möglicherweise im vergangenen Jahr auch noch gefehlt hat.
Du machst doch jetzt hier nur, um so ein bisschen Klicks zu generieren, um zu sagen, der Lehmann hat gesagt, es könnte noch ein Stürmer kommen. Es kommt noch ein Knipser.
Alles Gefühlssache, Leute.
Gut. Aber wo wir uns sicher sein können, und das hat ja Sören Gonter auch bestätigt, es kommen zwei Innenverteidiger und ein Außenbahnspieler. Es kommt quasi, er kommt entweder oder es kommt ein Ersatz, ein Ben Bobzin und ein Thomas Keller. Am liebsten hätten sie, glaube ich, wenn es die Herren Keller und Bobzin wären. Aber ich glaube, da, bei den beiden müssen wir noch ein bisschen Geduld mitbringen.
Na, ich glaube, da greift das Prinzip da ferner nur eine Liga drüber. Die beiden entscheiden eben auch erst spät, beziehungsweise ihre Vereine entscheiden im Zweifel erst spät, lassen wir die gehen oder lassen wir die nicht gehen. Und dann wird sicherlich auch ein bisschen aufs Kleingeld ankommen. Das, von der Gesamtgemengelage ist das schon spannend und deswegen ist es ja umso wichtiger, die anderen neuen schon mal hier zu haben, um da relativ entspannt reinzugehen und jetzt ein bisschen auch wirklich mal noch 2, 3 Wochen, 4 Wochen ins Land gehen zu lassen, ohne sofort unter Handlungsdruck zu geraten.
Wobei, Jan, ich glaube, und ich glaube, das ist nicht nur irgendwie dahingesagt, Sören Gonter hat für den Fall der Fälle einen Plan B, C und möglicherweise sogar D in der Hand, den du einfach als Sportchef brauchst, aber man sagt das dann immer so dahin. Ich glaube, so wie ich Sören Gonter jetzt in diesen Monaten erlebe, weiß der ganz genau, okay, wenn das nicht klappt, dann greift diese Variante.
Ja, hat er auch sehr deutlich gesagt. Die wissen schon, genau wie Tino das sagt, das hängt von vielen Facetten ab, bei den abgebenden Vereinen, ob die dann ihren Kader anders bestücken oder ob eben Bobzin bei Mainz tatsächlich eine Chance hat, da auf Startplatz zu gehen. Mein Gefühl ist auch da, das wird schon funktionieren am Ende für Dynamo. Und der Vorteil ist tatsächlich, du kennst beide Spieler. Also jetzt muss man bei denen nicht mehr viel, passen die überhaupt rein, lohnt sich die Verhandlung, an welcher Stelle. Die wissen genau, was die für einen Wert haben, beide Spieler. Und deswegen kann man ganz klar ein Angebot abgeben und dann sich wahrscheinlich den Deadline setzen und sagen, bis dahin steht unser Angebot und danach müssen wir halt anders planen. Und also Sören Gonter, ich fand total aufgeräumt, wie er das alles so erklärt hat. Und sehr gute Struktur, glaube ich, da in seinen Planungen. Das passt schon. Er hat jetzt echt noch viel Zeit für relativ wenige Stellen, die noch besetzt werden müssen.
Wirklich, muss man echt sagen, da hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und was, und das spricht jetzt nicht nur unbedingt für die Schirmer-These, aber er hat eben gesagt, ich werde jetzt nicht irgendwie hier dann zumachen, wenn die drei Spieler da sind, also die zwei Innenverteidiger und der Außenbahnspieler. Weil vielleicht gibt es dann irgendwie noch ein Schnäppchen oder vielleicht kommt noch irgendein Spieler um die Ecke, wo du sagst, boah, da müssen wir einfach zugreifen. Der passt jetzt hier rein. Und, was wir nicht hoffen wollen, wenn der Saisonstart in die Binsen gehen würde oder sich jemand verletzen würde, musst du ja immer noch was in der Pipeline haben. Finde ich ganz, ganz wichtig. Du musst dann nicht so sagen, okay, dann kommt der Deadline Day und dann bist du ganz überrascht. Jetzt ist 1. September und dann machst du nichts, sondern ich glaube, dann würde es kein Aktionismus sein, sondern dann würdest du was machen, wenn du davon überzeugt bist.
Das ist so. Und was mir am besten dabei gefällt, dass offenbar also das Geld da ist bei Dynamo, das haben wir in den letzten Jahren schon immer mal vermutet. Das zeigen zumindest die Bilanzen. Aber dass es jetzt auch ausgegeben wird, machen wir uns nichts für Robert Wagner, da sind schon ein paar Scheine geflossen. Für Jonas Sterner auch. Und das ist aber absolut richtig, weil wenn du dich in der zweiten Liga etablieren willst und wenn du dich in der oberen Hälfte irgendwie etablieren willst, dann musst du auch eine Ablöse mal zahlen. Und deswegen denke ich, dass da auch in Richtung Ende Transferfenster noch was im Beutel ist.
Es bringt dir doch nichts, wenn du absteigst und gespart hast. Und das bezahlst du doppelt und dreifach dann drauf, weil du dann dich wieder aus dieser dritten Liga hochkämpfen musst, in der TV-Tabelle ganz hinten drin bist. Und wie gesagt, es ist entscheidend, sich jetzt für ein paar Jahre in dieser zweiten Liga zu etablieren. Und dann kannst du auch Stück für Stück andere Transfers generieren. Ich finde es ja jetzt schon interessant. Den Muhammed Begovic, den hättest du wahrscheinlich in der Vorsaison noch gar nicht bekommen in Ljubljana. Da stand er sowieso noch unter Vertrag. Aber das ist ja jetzt auch eine ganz andere Kragenweite. Und wir hatten es letzte Woche schon gesprochen. Ich finde es auch interessant, dass man auch mal wieder in diesen Ligen fischt.
Ja, also sehe ich genauso, dass man auch das Gefühl hat, durch diese erste Saison in der zweiten Liga Dynamo wieder so eine Adresse geworden ist für die Spieler, wo sie sagen, der Trainer macht da gute Arbeit, das sieht man. Also die haben, einen klaren Plan. Insgesamt wirkt der Verein sehr gefestigt. Dann siehst du natürlich auch dieses Stadion, diese Atmosphäre, das reizt dich dann irgendwie als Spieler. Und wenn dann noch der Vertrag eine ordentliche Zahl hat. Also da hast du jetzt wieder auch Chancen auf dem internationalen Markt. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Ich glaube, die Rückrunde war Gold wert in vielerlei Hinsicht. Eben auch Überzeugungsarbeit nicht mehr leisten zu müssen, sondern einfach auf diese Rückrunde zu verweisen, auf einzelne Leihspieler zu verweisen, gerne auch zu sagen, fragt die ruhig, die werden euch was Gutes erzählen. Weil die anderen, die harte Währung, die war schon da, das Stadion, meinetwegen auch die Stadt. In den Verträgen wird sicherlich auch ein ordentliches Geld drinne stehen. Und trotzdem überzeugt das alles nicht, wenn du mit einer Fahrstuhlmannschaft vielleicht unterwegs bist oder keine Kontinuität in Führungspositionen hast. Und ich glaube, das Duo Stamm, Gonter bringt jetzt im sportlichen Bereich ganz, ganz viel mit und hat wahrscheinlich, so scheint mir, auch eine Ansprache auf Berater, Schrägstrich, junge Spieler, die einfach zu überzeugen weiß.
Und Tino, weil du die Leihspieler angesprochen hast, da bin ich auch nochmal gespannt, ob es nicht möglicherweise so zum Ende der Transferperiode auch nochmal da ein paar Entscheidungen gibt, weil die alle jetzt gesehen haben, die Vereine, Leihspieler bei Dynamo Dresden ist gar nicht so verkehrt, die kriegen extrem viel Spielzeit, die haben dort sich alle weiterentwickelt, finde ich, oder die meisten, die Rückrunde, das war ja auch ein Erfolg der Leihspieler, die alle gekommen sind. Vielleicht hat man dann tatsächlich schon die Chance, da auch noch ein bisschen im Niveau noch ein bisschen weiter oben anzugreifen und zu sagen, komm ein Jahr nach Dresden, entwickle dich hier unter dem Trainer und in dem Umfeld, was, glaube ich, ja für die Karriere nicht verkehrt ist.
Ahmet Murat mit Begovic ist, wie gesagt, gekommen für die Innenverteidigung, bringt nicht nur viele Buchstaben mit, sondern auch jede Menge internationale Erfahrung. Ich fand auch interessant, wir hören jetzt gleich auch rein, wie er so Dynamo von außen wahrgenommen hat. Also Dynamo hat schon einen Klang. Wir tun uns das immer gerne erzählen und sagen, ja, Dynamo Dresden muss ja jeder kennen und so. Das sagen wir aber, weil wir aus der Bubble sind. Aber auch der hat Dynamo schon wahrgenommen und soll jetzt die Innenverteidigung verstärken.
Erklär uns, wo hast du das Österreich-Spiel geschaut? Hast du live geschaut?
Das habe ich nicht live geschaut. Das war ja um 4 Uhr in der Früh. Also nein, ich habe nur die Highlights gesehen. Und beim Wachwerden habe ich gesehen, dass es wild war ganz am Ende. Aber ja, freut mich für Österreich.
Der Kommentar geht schön viral momentan, oder?
Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ja, geht ab aktuell.
Was traust du Österreich zu? Donnerstag gegen Spanien. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
Ja klar, ist eine andere Hausnummer. Aber wir haben, glaube ich, auch gesehen, dass Kap Verde, mit dem hat keiner gerechnet gegen Spanien. Und ich glaube, dass Österreich noch eine deutlich höhere Qualität als Kap Verde hat. Und ja, WM ist sowieso alles möglich. Hat man ja auch bei Deutschland gegen Ecuador gesehen. Und wird spannend. Auf jeden Fall alles möglich.
Verrat uns ein bisschen was zu dir, zu deinem Wechsel. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, nach den Stationen Slowakei und Slowenien jetzt nach Deutschland? Also eine weitere Auslandserfahrung.
Ja, also auf jeden Fall, die zweite deutsche Liga ist ja, glaube ich, die eine der besten zweiten Ligen auf der ganzen Welt. Ich glaube, man kann eventuell vielleicht noch die zweite englische drüber stellen. Und ja, es ist halt ein super Schaufenster, ein super Verein, große Tradition. Und ich freue mich mega auf die neue Erfahrung, auf die neue Liga. Und ja, freut mich sehr, dass ich hier bin.
Wir denken das ja auch immer, aber wir sind hier aus Dresden, dass Dresden so ein klangvoller Verein ist. Aber du kommst jetzt aus Österreich, hast jetzt, wie gesagt, in der Slowakei und in Slowenien auch international gespielt. Hat Dynamo wirklich so diese Strahlkraft, diesen Klang?
Ja, auf jeden Fall. Also bevor ich überhaupt in Kontakt mit dem Verein gekommen bin, also ich bin ja schon als kleiner Junge mit der deutschen ersten und zweiten Liga aufgewachsen, nicht mit der englischen oder mit einer sonstigen. Und ja, also das hat man immer schon gewusst, auch wo sie in der dritten Liga waren die letzten Jahre. Das hat man immer schon gewusst, dass es ein großer Verein ist in Deutschland und große Geschichte, ja, auf jeden Fall.
Jetzt bist du hier in Dresden, spielst in der Innenverteidigung. Hast du mit Friedi jetzt schon Kontakt aufgenommen? Denn das ist ja einer der Innenverteidiger, die schon da sind. Sean Gonta hat gesagt, es kommt da auf jeden Fall noch was.
Ja, also grundsätzlich habe ich jetzt ein paar Trainingseinheiten hinter mir letzte Woche. Also die ersten 3 Tage waren zum Reinkommen, zum Kennenlernen. Und ja, wurde super aufgenommen von den Jungs und ja, die Woche jetzt heute super reingestartet in die Woche und ja, geht eigentlich jetzt erst richtig los.
Ist endlich auch kühler geworden, das ist ganz gut, oder? Also die Hitze der letzten Tage, das war schon subtropisch.
Ja, das war unglaublich, vor allem gestern Sonntag war Wahnsinn, ja.
Ljubljana auch eine wunderschöne Stadt. Oberdresden kann, glaube ich, auch, was den Vergleich betrifft, mithalten.
Ja, also was die Geschichte angeht, ist sicher Dresden größer, aber Ljubljana auch eine sehr schöne, coole Lebensstadt, familienfreundlich, ja.
Und die internationale Erfahrung, welches Spiel sticht da heraus von den Spielen, die du international bestritten hast, was dir da so am markantesten in Erinnerung geblieben ist?
Ja, auf jeden Fall mit Abstand das gegen Galatasaray. Das erste Mal, also wo ich angekommen bin, erst die dritte Champions-League-Runde. Dort, auf jeden Fall in Istanbul vor 60.000 Zuschauern, das war ja, eine große Erfahrung. Und natürlich auch das erste Mal gegen den deutschen Bundesligisten, gegen Heidenheim, vorletztes Jahr. Ja, allgemein, ich finde jedes Europaspiel speziell, selbst wenn es gegen etwas unter Anführungszeichen kleinere Mannschaften geht, die sind immer sehr speziell, weil es um vieles geht. Und ja, war auf jeden Fall jedes Spiel wichtig, cool und super Erfahrung.
Nächstes Quiz, Tino. Bekommst du alle österreichischen Spieler, die mal bei Dynamo Dresden gespielt haben, zusammen?
Oh, das ist ja...
Na, ich bin mal gespannt, ob du überhaupt den zusammenbekommst.
Da habe ich schon ein Problem mit jüngeren Kaliber. Warte, Patrick Möschel. Mhm. Der fällt mir ein. Dann in dem Jahr war noch einer da. Der heißt nicht Christoph Daferner, Taferner.
Sehr gut, Matthäus Taferner.
Matthäus Taferner, damals das Top-Talent aus Österreich, der hier nicht richtig Fuß gefasst hat. Und das waren die zwei jüngeren Beispiele.
Da war noch einer da.
War noch ein dritter da.
Ja.
Warte mal, Möschel, Taferner und dann... Ich krieg's ja auf keinen Fall alle zusammen.
Okay, Sascha Horvath.
Sascha, ja, der war noch kleiner als Möschel und Taferner, genau.
Ja, das ist mit Christian Fjell ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Ja, das stimmt, die drei. Und dann gab es aber in der Vergangenheit doch noch schon noch 3, 4, 5, oder?
Ja, ja. Jakob Zickler, Österreicher.
Oh, das ist ja niederträchtig schön. Aber ja, steht im Pass. Ja, ja, ist mir schon klar. Hat er ein Profispiel gemacht, frage ich dich.
Der hat doch damals in der dritten Liga, ein bisschen, okay. So, also niederträchtig. Also, wirklich. Michael Solbauer kann man kennen.
Den kann man kennen, das ist so. Wahr.
Philipp Hosiner.
Du, Solbauer hätte ich jetzt verwechselt mit Huschbauer. Und der war ja Tscheche.
Und Solbauer hat ein bisschen mehr geleistet als Huschbauer. Huschbauer kam ja damals von Slavia Prag und wir haben alle gesagt, oh, jetzt kommt der Mann, der schon in der Champions League gespielt hat, aber...
Bei Philipp Hosiner fällt mir sofort ein, gab es doch jetzt in sozialen Medien sofort bei der Geburt getrennter Zwillingsbruder von, ich krieg's jetzt aber nicht mal zusammen, ich glaube von Straudi, die sich irgendwie ähnlich sahen. Also jedenfalls gab es ein Foto, da sahen die beiden sich verdammt ähnlich.
Philipp Straudi Hosiner. Ist aber, darf man nie verwechseln.
Das weiß man. Ja.
Italiener.
Ja, Italiener.
So, und da, wie gesagt,
Südtiroler, da macht ja mancher auch noch einen Unterschied.
Genau. Also, erstmal noch die Österreicher, Clemens Walsch, Marc Sand.
Marc Sand,
Ihn wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Allen Ohrmann, 2006 bis 2007.
Christoph Franke am Ende, ja.
Winterpause danach. Klaus Dietrich.
Innenverteidiger.
Abwehrspieler, richtig. Und Christian Afflenzer und Matthias Wetschka.
Ich glaube, das war noch, als ich zur Schule gegangen bin. Da konnte ich mich noch nicht für Ersatzspieler interessieren. Da hatte ich noch andere Aufgaben.
Jetzt kommen wir mal zum Südtiroler. Herr Lehmann, was war denn da los? Der Kollege Wollitz war jetzt not amused, dass der Simon Straudi jetzt gesagt hat, okay, ich gucke mir mal an, wie die größere Stadt an der Elbe aussieht und spiele künftig nicht mehr in Rot und Weiß, sondern in Schwarz und Gelb.
Ja, das ist ja auch verständlich, dass er da nicht begeistert war, weil Simon Straudi tatsächlich bei Energie Cottbus eine richtig gute Rückrunde gespielt hat. Und das als ein Spieler, der kam, ich würde mal fast sagen, namenlos nach Cottbus, also so richtig kannte man den nicht. Der kam aus Österreich, kam als vereinsloser Spieler im September und hat die ersten 2, 3, 4, 5 Spiele irgendwie gar keine Rolle gespielt, weil Henry Rohrig hinten rechts klar gesetzt war in Cottbus. An dem gab es auch keine Zweifel. Richtig guter Rechtsverteidiger. Straudi war dann so einer, wo man dachte, ja, na, der wird dann irgendwie der Ersatz, der Notfall mal sein, Ersatzmann. Und dann hat er den Rohrig, ja, hat die erste Chance genutzt und den Rohrig sofort verdrängt. Und deswegen hat Wollitz weiter auf ihn gesetzt und ist jetzt, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass Straudi in Dresden unterschreibt. Ja, hat sich da auch entsprechend geäußert bei der Pressekonferenz.
Wenn man eine Zusage gibt, gibt man eine Zusage. Punkt, Ende aus. Wenn man dann sagt, okay, da kommt was anderes, dann ist es halt eben so. Ich glaube, dass wir eine Rückrunde gezeigt haben, dass es ein absolutes Leistungsprinzip bei uns in der Mannschaft ist. Diesbezüglich hat er 14 Spiele von Anfang an gemacht, hat in den wichtigen Spielen auf der Platte gestanden. Wenn das dann nicht ausreicht, um weiter zusammenzuarbeiten, dann akzeptieren wir das. Und wenn die Zusage nicht mehr ausreicht, dann ist es so, dann ist es dann sagen wir am Ende, ohne da jetzt Groll zu haben oder enttäuscht zu sein, dann ist es aber am Ende vielleicht auch besser so, dass es dann so gekommen ist.
Ja, das stimmt so nicht. Also ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, der sein Wort hält. Also wenn ich jetzt ein klares Ja-Wort gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in Cottbus. Aber klar, die Entscheidung war dann sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt noch kein klares Ja oder klares Nein gegeben. Und dass ich im Endeffekt jetzt hier bin, ja, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich komme nach Cottbus und im letzten Moment habe ich ihn abgesagt.
das ist ja jetzt so eine Sache, dass man sagen muss, okay, das ist halt das Los des Aufsteigers. Also die Mannschaft, die jetzt schon ein Jahr länger drin ist, die hat vielleicht 2,50 Euro mehr und kann dann mit dem Vertrag locken. Und bei Schraudi muss man eben sagen, der hatte eben nur einen Vertrag für die dritte Liga.
Ja, tatsächlich. Also es ist ja bei Energie Cottbus dann so gewesen, dass einige vereinslose Spieler verpflichtet worden sind und auch einige Spieler tatsächlich keinen Vertrag hatten, wo so eine Aufstiegsklausel mit drin war, weil bei Energie dann natürlich auch so ein bisschen die Frage stand, wie gut funktionieren die dann? Und du kannst ja auch nicht alle mit in die zweite Liga nehmen, falls du da hochgehst, wenn die tatsächlich vorher keine Rolle spielen. Also bei Energie ist man da vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig gewesen. Ich glaube, das passt auch noch zur aktuellen Vereinsphilosophie. Da muss man schon ganz genau auf das Geld gucken. Da muss jeder Euro echt umgedreht werden. Und klar, die Zahl im Vertrag bei Simon Straudi wird in Dresden einfach höher sein als in Cottbus. Er hat es aber auch ja gesagt zum Trainingsstart, Jens, also der kennt Dynamo Dresden, es reizt ihn. Er hat auch schon mal gespielt mit Werder Bremen in Dresden. Also die Stadt Dresden hat, glaube ich, auch einiges zu bieten. Seine Freundin freut sich auch, ein bisschen näher dann wieder oder besser angebunden zu sein. Cottbus ist schon sehr, sehr tief im Osten. Deswegen die Entscheidung für Dresden ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich finde, er hat es auch gut kommentiert.
Hat er gut gemacht? Natürlich kann ich dann auch so ansatzweise die Cottbuser Fans verstehen, die vielleicht sagen, okay, Mensch, der Wollitz hat ihn aus der Versenkung geholt.
Ja.
Aber das ist das Fußballbusiness. Das ist einfach so. Und er hatte nun mal keinen Vertrag. Also Dynamo hat ihn ja jetzt auch nicht irgendwie jemanden weggenommen.
Ja, und weil ihr vorhin bei Robert Wagner gesagt habt, der hat kein Tor geschossen und keine Vorlage. Bei Straudi muss man sagen, der hat in der Saison bei Energie eine Torvorlage, kein einziges Tor. Könnte man auch sagen, naja, Rechtsverteidiger, so ein bisschen mehr Torvorbereitung könnten da schon sein, aber der hat eben Qualitäten und der hat vor allem eine absolute Ruhe, vielleicht ist das so diese Südtiroler Bergesruhe, keine Ahnung, wo er die hernimmt, also der macht ja keine Fehler.
Deswegen kommt der Jens immer ausgeglichen aus dem Urlaub zurück.
Ach ja, du bist der Experte für Südtirol.
Ja, ich glaube, der Jens ist ja da holt sich die Südtiroler Ruhe, also.
Das ist nicht mehr häufiger und tatsächlich, aber der Vorteil von Straudi ist natürlich auch, mein Lieblingswort von Ralf Minge, Polyvalenz. Also, dass er wirklich links wie rechts außen einsetzbar ist.
Ja, richtig. Also, das hat man in Cottbus gesehen, hat man in den Trainingseinheiten gesehen, auch in den Landespokalspielen. In der dritten Liga ist er, glaube ich, einmal auch links zum Einsatz gekommen. Wie gesagt, der spielt ganz souverän seinen Ball, der macht keine verrückten Dinge, der wird jetzt nicht die Linie bis ganz vor zur Grundlinie immer hoch und runter laufen, aber hinten ist alles zu, gerade wenn man dann im Duo mit Jonas Sterner beispielsweise, dass Sterner tatsächlich offensiv wahrscheinlich besser ist, aber dann nach 70 Minuten vielleicht durch ist und dann kann der Straudi reinkommen und das Ding über die Runden bringen hinten, ohne dass da irgendwas passiert.
Es ist ja jetzt nicht in kürzerer Zeit der Erste, der gekommen ist, Elias Bethke, der Torhüter. Jan, man muss nur sagen, das erste halbe Jahr ist für ihn natürlich nicht so gelaufen, wie er sich vielleicht vorgestellt hatte. Das hatte vor allen Dingen mit der Gesundheit oder mit der Verletzung zu tun. Aber wir haben immer von den ganzen Spielern gesprochen, wo sich der Transfer gelohnt hat. Bei Elias Bethke muss man da, glaube ich, Geduld haben. Und ich habe den festen Eindruck, berichtigt mich, wenn ihr es anders seht, dass Dynamo mit Elias Bethke was vorhat und die Geduld auch mitbringt.
Das habe ich tatsächlich auch am Donnerstag nochmal so gedacht, als Sören Gunther über diese Torwart-Problematik sprach. Waren ja 5 Keeper da, habt ihr letzte Woche auch schon besprochen. Wird irgendwie schwierig für Thomas Stamm, das zu entscheiden. Aber so wie er über Bethke sprach, da hatte ich einen so ein Gefühl, ich gebe zu, den beobachte ich schon ganz lange, den Spieler ist ein junger Kerl gewesen bei Energie Cottbus, aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen und ich kann euch sagen, waren so die ersten Trainingseinheiten bei Energie, dass die gestandenen Profis damals schon gesagt haben, ey, der wird was. Wenn wir den im Training in unserer Mannschaft haben, gewinnen wir dieses Spiel. Egal welches Trainingsspiel, mit Bethke hinten drin gewinnst du das. Also das haben mir so die gestandenen Spieler damals schon gesagt und deswegen haben wir ihn sehr eng begleitet, immer drauf geschaut und drücken natürlich auch die Daumen, dass es bei Dynamo für ihn irgendwie passt und dass er dieses Seuchenjahr, was er einfach hatte, das hat vor knapp einem Jahr begonnen, Verletzungen im DFB-Pokal, oder vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover, richtig fiese Verletzungen und das ist ja jetzt nicht so ein Typ, der ja mit Sprüchen aufmerksam macht oder dass er irgendwie da Kampfansagen raushaut oder irgend sowas, sondern ein ganz ruhiger Arbeiter, der in jedem Training wie ein Verrückter arbeitet, das kann man so sagen. Ansonsten auf seine Chance wartet und ich drücke ihm die Daumen, dass er die irgendwie kriegt.
Aber dann zählen wir mal rückwärts von 5. Maximus Fritsche, zweite Mannschaft, das ist klar. Oder A-Jugend, glaube ich, kann er sogar noch halten. Dann Daniel Mesenhöhler.
Sag Vertrag. Jetzt bitte nicht die Nummer 3, weil das hören Sie nie gerne bei Dynamo.
Ich habe gesagt, Daniel Mesenhöhler, Vertrag jetzt verlängert. Man verlängert ja jetzt nicht mit ihm, um ihn auszuleihen oder zu verkaufen. Elias Bethke haben wir gerade ausführlich beschrieben und das höre ich ja auch immer wieder. Und der hat ja, glaube ich, nicht umsonst einen Dreijahresvertrag im Winter unterschrieben. Da bleibt dann übrig Tim Schreiber, der ist, glaube ich, die Nummer eins. Und wenn den niemand haben will, wüsste ich jetzt auch nie, warum der von freiwillig aus gehen soll. Zumal er ja auch bei seinem Lieblingsverein und seinem Herzensverein ist. Und da bleibt bei mir übrig Lennart Grill. Und da fällt mir jetzt, und da gehe ich jetzt gleich in die Vorlage, gerade ein bisschen die Fantasie, wer einen Spieler verpflichten soll, der gerade sich von einer schweren Verletzung erholt hat oder eben drauf und dran ist und vorher auch immer oft ausgeliehen war und hier auch einen gültigen Vertrag hat. Ich sehe es, ich sehe euch an, ihr habt die Lösung.
Nee. Wir wollen aber mitdiskutieren. Wir wollen ja.
Na, ich habe ja nur die Bühne geboten und jetzt ihr.
Ich würde ja nicht sagen, dass Tim Schreiber niemand haben will. Also das ist, glaube ich, so ein Satz, den du jetzt reingebracht hast, wo ich sage, da stimme ich dir nicht zu. Also ich kann mir schon vorstellen.
Wenn den niemand haben will, wird der nicht freiwillig gehen. Aber wenn den jemand haben will, ja, das kann natürlich sein. Da ist wieder die Frage, wer ist es? Saarbrücken wird es nicht nochmal sein?
Nee, aber hat Tim Schreiber nicht mit der Rückrunde auch wieder ein bisschen Bonuspunkte gesammelt? Also jetzt nicht bei Miles & More, sondern für seinen Ego und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Verein? Keine Ahnung. Also das ist der Torhüter, der am meisten Punkte gesammelt hat bei Dynamo in dieser Saison und vor allem in der Rückrunde, weil die anderen hatten wenig Spielzeit.
Ja, wie Tino es gesagt hat, der geht schon mit Vorsprung jetzt in diesen Konkurrenzkampf. Da bin ich mir sehr sicher, dass Thomas Stamm, der ist ja auch keiner, der so Experimente macht, würde ich es mal nennen. Also der setzt schon auf die vertrauten Dinge, auf die vertrauten Abläufe und weiß, was er an Tim Schreiber hat und was er eben vielleicht auch nicht an ihm hat. Deswegen hat er, glaube ich, Vorsprung. Tino, du hast vorhin so von hinten angefangen, 5, vielleicht noch U19. Ihr habt ja vor 2 Wochen Sebastian König bei euch im Podcast gehabt. Was ist denn da die Rolle? Welchen Torhüter, womit planen denn die da? Haben die vielleicht gesagt, den Mesenhüller holen wir als unseren Torhüter für die Oberliga?
Da kommt ja eher die Nummer 6, das ist Marlon Grafe. Das ist der Torhüter, der die komplette Sachsenliga-Saison gespielt hat, dem ja auch nachgesagt wird, er hätte Potenzial. Und der ist für mich, behaupte ich jetzt erstmal, in diesem Oberliga-Team, in der U23, 21, zweite Mannschaft gesetzt.
Neben Fritsche.
Mit Maximus Fritsche, der jetzt von unten kommt.
Steht in der Kiste, weil wenn du siehst, was der für eine Körperlichkeit hat, was der mitbringt, das scheint wirklich das Talent zu sein bei Dynamo, das Torwarttalent.
Aber der muss den Sprung in den Männerbereich zum Männerfußball. Ich glaube, wir reden ja immer über Männerfußball. Ich weiß nicht, ob das Männer-Torwart-Spiel auch ein anderes ist, aber bestimmt. Ich würde ja behaupten, erstmal Marlon Grafe und dann kommt irgendwann mal Maximus Fritsche.
Was
aber zumindest.
Marcus Schubert?
Ja, der war ja ein Supertalent. Und auch bei dem haben wir dann gesehen, dass der Sprung zu den Männern dann auch kein ganz konfliktfreier ist.
Gut.
Also um Jans Frage zu beantworten, ich glaube, Daniel Mesenhöhler wird nicht mal mittrainieren in der U23. Also der ist, glaube ich, der klassische Profitorwart. Und am Ende bleibe ich immer hängen, dann diskutieren wir zwischen Schreiber und Grill.
Sehe ich auch so. Und meine These war ja dann am Donnerstag, es wird so bis, keine Ahnung, 20. August gehen und dann wird eine Entscheidung gefällt und einer von den dreien dort oben wird nochmal ausgeliehen, hatte ich gedacht. Also
entschuldige, dass ich dir so hart reingrätsche, habe ich nicht gehört, dass Sören Gonter gesagt hat, es wird keiner verliehen?
Du, das war meine These, bevor wir mit Gonter gesprochen haben und die wurde dann gleich knallhart abgewiegelt. Ich weiß nicht, wie sie es lösen wollen. Vielleicht wissen die auch schon so ein bisschen mehr, wir können nicht reinschauen. Er hat gesagt, Bethke ist richtig fit. Bei Grill muss man einfach abwarten. Vielleicht ist diese Verletzung doch schwerer, als wir das alle so erahnen und der tatsächlich gar nicht spielfit wird.
Wenn der Gonter das jetzt hört auf der A4, lacht er sich krank und sagt, was die dort diskutieren. Ich habe den Fall noch nicht schon ad acta. Die können viel diskutieren, die drei dort, die können viel mehr erzählen. Das ist doch alles schon erledigt, wenn die wüssten.
Wenn wir wüssten.
Ich würde es auch gern wissen, ja.
Aber ich krieg das auch so mit. Das ist so eine Sache, die schon im Dynamoland diskutiert wird.
Das ist die spannendste Personalie gerade. Nachdem so viele bisher unterschrieben haben, Robert Wagner da ist, Sterner da ist und wir wissen, dass Bobzin und Keller eher noch 4 bis 6 Wochen dauern, ist das, finde ich, gerade die absolut spannendste Frage, weil mir auch ein bisschen, ehrlicherweise, die Fantasie fehlt, wie sie es lösen wollen. Aber ich bin bei dir, es wird irgendwo auf der Autobahn, auf der A4, ein Sportchef im Auto sitzen und lachen, weil der hat eine Lösung. Das glaube ich schon auch und ich freue mich auf den Tag, wenn er die präsentiert.
Ja, das Spannende ist ja auch, alle Keeper haben ja irgendeine Verletzungshistorie. Selbst Tim Schreiber hat ja im vergangenen Jahr einige Sachen immer wieder gehabt, auch die Hand davor ab und an mal verletzt. Vielleicht plant Dynamo tatsächlich anders, als wir alle denken und es ist so ein so ein hybrides Torwartspiel, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine 1A und eine 1B oder irgend sowas. Ich bin wirklich gespannt.
Plus Jan, da würde ich ja sagen, ein bisschen Geld ist da, aber ist ja nicht gleich der Goldesel in der Trainingsakademie, dass du mit 4 Profi-Torhütern in die Saison gehst.
Das ist eine verrückte Sache.
Ich glaube, einer von den 4 wird zum 1. September dann nicht mehr da sein.
Aber Jens, den Stand hatten wir schon den hatten wir schon vor 4 Wochen.
Ja, vor 4 Wochen hatten wir den noch nicht, da hatte der Meser noch nie verlängert.
So, aber es stand im Raum.
Es stand im Raum. Jetzt, seit der Vorwoche wissen wir es und jetzt können wir auch so ein bisschen mutmaßen und ein bisschen spekulieren, sage ich mal so. Und das machen wir ein bisschen gerne. Dadurch, dass wir jetzt schon so viele Transfers haben, gibt es ja dafür Zeit. Jan?
Also, was Tino vorhin sagte, wer will denn Lennart Grill holen? Welcher Verein holt einen Keeper, der aus so einer Verletzung kommt? Trotzdem musst du bedenken, der hat eine Erfahrung, die er im Gepäck hat. Ist ja der erfahrenste Keeper bei Dynamo, hat schon erste Liga gespielt, zweite Bundesliga, etliche Spiele gemacht. Vielleicht holst du den Grill dann so als eine gute Nummer 2, wo du weißt, der setzt sich jetzt erstmal auf die Bank.
Braucht Cottbus einen Torhüter?
Cottbus sucht noch einen zweiten. Ich hatte übrigens Grill tatsächlich so ein bisschen mal im Blick für Energie, dachte, das könnte doch so passen. Da ist gerade Julian Pollersbeck im Probetraining als Nummer 2, auch ein guter Mann. Marcel Lotka wurde schon verpflichtet als Nummer 1. Ja. Tatsächlich, ich habe an Grill gedacht, aber es hat sich nichts verdichtet in die Richtung. Keine Recherche hat funktioniert.
Hey, überlegst, Pollersbeck war doch mal U21 ganz groß und
HSV gespielt.
Ja, also. Ja, der Torwartmarkt ist interessant, aber so wie du dich gerade angehört hast, bist du im Nebenjob auch noch Spielerberater, oder? Also nicht nur Sportchef Lausitzer Rundschau, sondern wie du die Spieler hier anpasst, hat mir gut gefallen.
Torwart-Scout und Spielerberater.
Genau.
Ach, Leute. Ja.
Paul Lehmann hat Dynamo verlassen, der geht in die dritte Liga, der war schon letzte Saison in Ferl, hat sich jetzt endgültig dem Sportclub Ferl angeschlossen. Für ihn eine gute Entscheidung, war natürlich ein Dynamo-Kind. Ich finde, hat auch schöne emotionale Worte gefunden zu seinem Abschied. Aber er hat sicherlich gemerkt, hier in Dresden hätte er kaum Minuten bekommen.
Das ist ja so. Und na klar ist das irgendwie auf den ersten Blick auch schade, dass es für so einen Dresdner Jungen nicht gereicht hat. Aber da ist das Stichwort Verletzung. Die zeichnen ja seinen Weg und die haben immer wieder dafür gesorgt, dass er sein Potenzial ja nicht entfalten konnte und dann auch irgendwie auch nicht weiterentwickeln konnte. Da finde ich das jetzt auch eine saubere Lösung. Und das finde ich aber auch gut, dass es nicht nur Neuzugänge gibt, sondern dass es so ein Gonter auch schafft, diesen Kader zu bereinigen, klingt zu hart, aber halt die Plätze auch wieder frei zu machen und sich von Spielern zu trennen, das ist nun mal das Fußballgeschäft. In so einen Kader gehören 24 bis 27 und eben nicht 32. Und dann sich eben von denen zu trennen, die da keinen Platz haben. Und das ist bei Paul Lehmann ein bisschen eine sentimentale Geschichte, aber du hast es gerade selber gesagt, Jens, so ist A, das Fußballgeschäft und B, sieht es da Paul Lehmann selber realistisch genug. Und dann ist es doch besser, ein sauberes Ende miteinander zu haben und in Ferl irgendwie auch wirklich fußballerisch glücklich zu werden.
Ich habe mit ihm gesprochen, als Ferl in Cottbus gespielt hat, nach Spielende, so ein bisschen über die Situation. Und da hat man ihm auch angemerkt, dass er sich da tatsächlich echt wohl fühlt und dass da, hat er auch einige Höhen und Tiefen in der Saison gehabt, nicht immer erste Wahl gewesen. Aber er hat so für sich wahrgenommen, dass er in dem Verein anerkannt ist, dass er in der Mannschaft eine Rolle spielt und dass er da tatsächlich sich wahrscheinlich auch besser entwickelt als auf der Bank bei Dynamo als Nummer 19, 20, keine Ahnung.
Wie ist denn die Situation bei Energie? Ich habe das jetzt mitbekommen bei der Präsentation, viel Euphorie. Also so typisch für einen Aufsteiger. Ich glaube, die Lausitz ist stolz, dass sie wieder zurück ist, wieder in der zweiten Liga, dass man das geschafft hat. Und da entsteht gerade was. Also das zarte Pflänzchen, was in der dritten Liga durch die 2 Jahre gesät wurde, man war ja schon in der Vorsaison knapp dran, das ist jetzt aufgegangen. Und ich glaube, sie sind nicht gekommen, um nur eine Saison dabei zu sein. Wobei, es geht erst in der ersten Saison erstmal nur darum, irgendwie drin zu bleiben.
Ganz klar. Und trotzdem war es so bemerkenswert, dass Energie Cottbus so in den ersten Statements nie davon gesprochen hat, dass nur der Klassenhalt das Ziel ist, sondern eher, dass man diesen Energie Cottbus-Fußball weiter spielen will, also auch ein bisschen Spektakel liefern will, den Leuten ein Erlebnis geben will in der zweiten Bundesliga. Also das ist eher so eine andere Herangehensweise, ich glaube eher so eine positive, wir wollen was bieten, anstatt wir wollen irgendwas verhindern, wir wollen den Abstieg verhindern. Das ist so ein bisschen fürs Mindset wichtig und diese Euphorie, die du angesprochen hast, die finde ich so weit bemerkenswert, dass jetzt so eine neue Generation von Fans gewachsen ist. Also es gibt diese Generation aus den Erfolgen von Ede Geier als Trainer. 97 aufgestiegen, ins DFB-Pokalfinale dann auch gegangen, in die Bundesliga aufgestiegen. Da ist so eine ganze Fangeneration entstanden. Die sind jetzt alle im gesetzten Alter. Und das Bemerkenswerte ist, dass trotz des Abstiegs, des Niedergangs des Cottbuser Fußballs, gerade in der Regionalliga-Zeit so eine junge Fußballgeneration sich entwickelt hat, die dann diesen neuen Aufstieg mitgemacht hat und jetzt seit 5 Jahren unter Trainer Wollitz ja eigentlich nur Erfolge erlebt. Und diese Euphorie, die merkt man überall. Jetzt gab es die ersten Testspiele, da gehen halt auch mal knapp 2000 Leute zum Testspiel. Das ist tatsächlich für die Lausitz echt wieder was Besonderes, Fußball von Energie Cottbus.
Das ist für mich sowieso die Frage, die sich mir stellt, kriegt man das Stadion jetzt konsequent gut gefüllt? Also nicht nur, wenn die Großen kommen, also wenn Dynamo, Magdeburg oder Hertha kommen, sondern wenn dann eben auch mal, ich sag mal, der Karlsruher SC vorbeischaut oder Heidenheim, immerhin Bundesliga-Absteiger, kommt da dann auch 15.000, 16.000?
Das ist tatsächlich die spannende Frage. Hat man so im Verein so ein bisschen die Sorge, dass, wenn es jetzt einige Niederlagen gibt, die wird es wahrscheinlich auch geben, dass dann vielleicht so ein bisschen die Euphorie abflacht und dann auch der Zuschauerzuspruch in Cottbus? Insgesamt ist ja das Problem, dass man keinen Umkreis hat von Menschen, die dazukommen, sondern das ist die polnische Grenze und das ist schon einfach ein Halbkreis, den du nur hast, wo Menschen zu dir kommen. Deswegen ist es einfach nur ein beschränkter Kreis von Menschen, die tatsächlich dort in Frage kommen, ins Fußballstadion zu fahren. Es gibt sehr, sehr viele aus dem Umland, die dorthin fahren. Die Stadt Cottbus ist da eher so ein bisschen rar gesät, also eher die Menschen aus den Landkreisen rundherum gehen dahin. Ich glaube insgesamt, Energie macht das schon jetzt sehr, sehr solide. Tatsächlich mit Wollitz, habt ihr schon angesprochen, auch Präsident Sebastian Lemke. Das ist so ein Duo, die diesen Verein, ich sag mal so, auf kurzem Dienstweg irgendwie führen. Das ist jetzt nicht wie bei Dynamo mit den großen Gremien und auch den ganzen Problemen, die daraus entstehen, die er ja genau kennt. Ist eher wie so ein kleines, wendiges Beiboot, während Dynamo eher ein größerer Frachter ist, möchte ich mal sagen. Hat Vorteile für Energie, sicherlich in der zweiten Liga ist eben aber auch ab und an mal eine richtig große Welle mit dabei und da ist das kleine Beiboot dann ja auch ein bisschen in Gefahr. Das muss man irgendwie gut ausbalancieren.
Und wie ich finde, überhaupt eine der schönsten und geilsten Stadionhymnen bei Energie Cottbus in der zweiten Bundesliga. Ein bisschen anders, aber wirklich sehr, sehr geil.
Muss Alexander sagen. Knappe singt ja dort, wir kommen auch morgen noch wieder. Da geht es vor allem um diesen Niedergang, der den Verein jetzt auch geprägt hat. Das waren, ich glaube, 7 Jahre vierte Liga, kurz mal vor der fünften Liga. Also das gab dann Niederlagen in Auerbach, war ich auch mit dabei. Und so in der Corona-Zeit musste man sich echt fragen, wo soll das noch hingehen? Dann war mal kurz das Wort Insolvenz in aller Munde. Dann gab es da einen großen Wechsel im Präsidium. Und seitdem geht es aufwärts. Und dieser Aufwärtstrend, das trägt den Verein. Und das sieht man jetzt auch, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, Leonardo Bittencourt kommt zurück. Das ist einfach jetzt auch so plakativ nochmal mit der Faust drauf zu zeigen, ey, Energie, die sind echt wieder eine Adresse, dass man tatsächlich so einen Transfer stemmen kann. Und also der hätte tatsächlich woanders spielen können. Der hat, das wissen wir, Angebote von anderen Zweitligisten gehabt, die auch deutlich besser dotiert waren. Aber der will halt zurück, weil er mit Cottbus ja das auch schaffen will, auch eine Verantwortung für sich dort sieht, in der zweiten Liga den Verein wieder zu etablieren, wo sein Vater früher schon gespielt hat, mit Energie dann aufgestiegen ist in die erste Liga. Aber das sind so schöne Geschichten, die jetzt richtig Spaß machen rund um Energie Cottbus.
Dieser Bittencourt-Transfer, der hat ja deutschlandweit für Furore gesorgt und der hat Cottbus damit dann auch endgültig wieder auf die Fußballlandkarte gesetzt.
Ja, und wenn du ihn jetzt beobachtest in den ersten Spielen, dann nimmst du das auch wahr, dass der nicht hingeht, weil er denkt, naja, noch mal ein bisschen Grüß August und alte Leute wieder treffen und noch das letzte Geld einkassieren. Nee, im ersten Testspiel war der so konzentriert und so fokussiert, der ist erwachsen geworden. Wir haben den ja kennengelernt. Ich habe damals das Abschiedsinterview mit ihm gemacht, da war, glaube ich, 19. Junger Kerl, viel Faxen, ein paar Flausen, in die weite Welt rausgegangen und jetzt kommt er zurück und ist auf einmal wirklich ein gereifter Leonardo, würde ich mal sagen, nicht mehr der Leo. Und das ist tatsächlich auch schön zu beobachten und der wird eine gute Rolle spielen, da bin ich überzeugt.
Was traust du Energie zu, Tino?
Ich bin echt gespannt. Also Bittencourt ist Tatsache ein Aha-Effekt. Ansonsten fällt mir es echt schwer. Energie war jetzt für mich auch nicht der Drittligist, der zwingend hätte aufsteigen müssen, erst recht nach dem Erlebnis der Vorsaison. Ich dachte, das gibt eher so eine Wiederholung im Zweifel. Wenngleich ich mich natürlich auch freue, dass die jetzt wieder da sind. Die zweite Liga bleibt ja auch in diesem Jahr ausgeglichen. Ob es wieder die ausgeglichenste und beste zweite Liga aller Zeiten ist, das sei mal dahingestellt. Und trotzdem wird es dabei bleiben, dass gefühlt jeder jeden schlagen kann. Und natürlich gilt das dann auch für Energie Cottbus. Es wird die eine oder andere Niederlage mehr geben. Da hat der Jan recht. Und dann wird es darauf ankommen, in welchen Flow du reingerätst. Ob du eben, gab mal Jahn Regensburg als Zweitliga-Aufsteiger, die von Anfang an es nie geschafft haben. Und das, glaube ich, darf nicht passieren. Du musst am Anfang ein paar Punkte holen, um in Schlagweite zu sein, vielleicht sogar über der Linie stehen, um das Gefühl zu haben, mitzuhalten. Wenn sie das schaffen, da sind wir wieder beim Spielplan, wobei wir ja festgestellt haben, es ist wurscht, gegen wen sie am Anfang spielen. Du musst ja eine Spiele ziehen. Und wenn du dann mitschwimmst, das kann dann schon gut gehen.
Tino, du hast Jahn Regensburg angesprochen. Ich schaue eher auf den SSV Ulm noch. Die sind so ein bisschen zu vergleichen mit Cottbus. Ungefähr gleiche Stadtgröße. Das Stadion auch jetzt ein spezielles Stadion. Die haben auch ihre Themen dort. Die müssen da dringend renovieren. Genau wie bei Energie Cottbus muss ja das Stadion irgendwie erneuert werden, modernisiert werden. Die sind hochgegangen. Toller Fußball. Alle haben zusammengehalten in dem Verein. Und man dachte, ja, die machen ihren Weg. Und dann ist irgendwie was kaputt gegangen in der zweiten Liga. Und seitdem ging es nur noch abwärts jetzt bis runter in die vierte Liga. Und ich glaube, auch da werden die echt Probleme haben, sich da ja zu festigen.
Ja, in dieser Regionalliga Südwest ist ja auch ein Hauen und Stechen, ähnlich wie in der Regionalliga Nordost dann. Und ich glaube, das will natürlich Cottbus auf jeden Fall vermeiden. Werden denn die alten Röhrenfernseher auf der Pressetribüne irgendwann?
Die gefallen euch, ja. Also ja. Ich glaube, die gehen irgendwann ins Museum, es soll einiges modernisiert werden, aber diese Röhrenfernseher, ich würde sie einfach hängen lassen, weil jeder, der dorthin kommt, jeder Gastreporter in seinen Text irgendwie den Röhrenfernseher unterbringt, das ist, glaube ich, also die beste Investition für den Sponsor jemals gewesen, diese Röhrenfernseher, die gehören einfach ins Stadion und wenn die ein neues Stadion bauen irgendwann, dann sollten sie die mitnehmen und tatsächlich wieder aufhängen.
Na ganz ehrlich, Jan, als wir das erste Mal nach Cottbus gefahren sind, 2004, da fand ich das richtig schick. Dachte ich, boah, ja. Aber die hier in Cottbus, die sind aber ganz weit vorne. Hier gibt's ja Fernseher oben auf der Pressetribüne. Ja. Aber das war 2004. Lass mich mal kurz nachgucken. Wir haben es jetzt 2026 und die Dinger hängen immer noch dort oben. Und ich glaube nie. Also vielleicht ist mal irgendeine Sicherung hinten ausgetauscht worden. Aber ansonsten ist da nicht viel gemacht worden.
Ja, also tatsächlich, das ist so richtig bezeichnend für den Zustand des Stadions. Das war Bundesliga-Stadion und es wurde dann auch für die Bundesliga gut hergerichtet. Danach ist aber nichts mehr passiert. Energie hat irgendwie so verpasst, die Infrastruktur mit wachsen zu lassen. Das ist ja das Thema von Trainer Klaus-Dieter Wollitz immer wieder. Der sagt, ja, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Und er hat natürlich recht. Er penetriert dieses Thema auch und fordert regelmäßig auch den Einsatz von öffentlichen Geldern. Das ist auch so eine spannende Geschichte. Aber klar, die Röhrenfernseher zeigen, wie viel gemacht werden muss. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß auch, dass die beiden Anzeigetafeln, also die Videowände, dass die noch, ich glaube, die werden noch analog angesteuert. Und die sind mal ausgefallen. Und dann war das Problem, die mussten die irgendwie wieder testen und hatten jetzt aber nichts, wo sie die testen konnten. Und da haben sie einen so einen alten Röhrenfernseher abgeschraubt und dann an die Videowand angeschlossen, weil das auch noch analog war. Also da hat es geholfen, dass man ja noch die alte analoge Technik im Stadion hatte. Aber das ist so bezeichnend tatsächlich für die Arena.
Also ich glaube, so ein junger Absolvent von der Uni kann sich als Techniker beim LEAG Energiestadion nie einfach so bewerben.
Naja, also da sollte man schon noch so die ganzen alten rote, grüne, gelbe Kabel, da sollte man schon alles auseinanderhalten können.
Bist du technisch bewandert, Tino? Du warst da handwerklich und technisch...
Das fragst du wirklich mich? Das ist wieder, da sage ich wieder Niedertracht. Du bist genau, dass ich jetzt passen muss.
Sehr schön. Jan, wie ist es bei dir? So?
Ja, nee, null Ahnung von solchen Sachen. Ich bin froh, dass es den Beruf Sportreporter gibt, weil ansonsten die Talente, die sind jetzt nicht so reichlich gesät.
Aber eine Glühbirne kannst du reindrehen.
Ja, rechtsrum muss man, glaube ich, drehen, oder? Weiß ich nicht genau.
Ich glaube schon, ja.
Lieber Jens, heißt das nicht Glühlampe? Ist Glühbirne nicht der falsche Begriff?
Ja, hat er recht.
Dann noch die Frage, geht euch bei der WM ein Licht auf? Habt ihr WM-Euphorie?
Mittel. Ich weiß auch nicht so richtig. Diese späten Anschlusszeiten, also ist jetzt nicht meins, dass ich dann abends oder nachts 3 Uhr Spiele schaue. Ich gucke mir gar nicht die Zusammenfassung an und warte noch auf diesen Effekt, dass man sagt, oh, dieses Spiel hat mich so richtig gepackt und jetzt hat mich begeistert, gab es bisher noch nicht.
Aber das musst du ja mal überlegen. Also wir haben 72 Spiele gebraucht, um 16 Mannschaften auszusortieren. Ja,
Wahnsinn.
Das ist ja schon die Krux an der ganzen Nummer. Aber das ist halt, weil da auch sicherlich 2,50 Euro mitverdient werden müssen. Und oh, die Vorrunde war schon teilweise zäh und da gab es Spiele, die man jetzt sicherlich nicht zweimal gucken muss. Und da reicht auch eine Zusammenfassung von 3 Minuten.
Nicht mal die musst du gucken, da reicht doch das Ergebnis. Und da gab es einige Spiele. Ich habe mir jetzt mal den Turnierbaum angeguckt und jetzt geht die WM Tatsache so richtig los. Das 16-Finale ist schon nicht ganz verkehrt, aber so im Achtelfinale, das sind ja dann eigentlich die Spiele, wo ich dann denke, ja, das ist WM-Charakter, da geht es dann richtig zur Sache. Und
da steht dann Tino Mayer auch nachts auf und sagt, das gönne ich mir.
Und da bin ich mir nicht sicher. Ich habe mich jetzt im Nachgang am Wochenende ein bisschen geärgert, weil ich es natürlich nicht durchgeholt hatte, weil ich natürlich mich mit dem Turnier noch nicht so beschäftigt hatte, dass die Österreicher zu so früher Zeit spielten, da man bei der Hitze eh nicht schlafen konnte, dass man da hätte den Fernseher anmachen können, einfach um sich berauschen zu lassen. Und dann hätte man ja den WM-Moment bislang erlebt.
Daniel Warmuth, der Kollege vom österreichischen Fernsehen, ist für mich bislang der Kommentar und der WM-Moment schlechthin. Also das ist ein Kommentar, der, glaube ich, auch in die Geschichte, in die Fußballgeschichte in Österreich eingehen wird. Und ich bin ja auch leidenschaftlicher Fußballkommentator und Asche auf mein Haupt, man muss nicht jedes 2-0, 3-0 super emotional kommentieren und dann immer aus dem Sattel gehen und sonst was machen. Ich finde das auch bei einigen anderen Kollegen, dass die sich dann dreimal filmen und hin und her und jedes Tor ist ein ganz besonderes. Aber bei ihm, das war ja nun wirklich ein außergewöhnliches Tor und ein außergewöhnlich wichtiges Tor. Und wie der das kommentiert hat, bist du deppert. Großartig. Ich habe mir es am Sonntag 5 oder 6 Mal angehört und habe auch noch beim 6. Mal Gänsehaut gehabt, weil es einfach geil ist.
Stimmt, das fand ich auch richtig gut. Tatsächlich wohl einer dieser WM-Momente, die dann doch bleiben. Aber Tino, was du sagtest mit diesen frühen Spielen, da hat mich jetzt Thomas Stamm drauf gebracht. Das haben wir ja auch am Donnerstag mit ihm besprochen. Da hat er gesagt, 5 Uhr ist doch super, wo ich erst dachte, naja, 5 Uhr, steht halt früh auf, geht entweder joggen oder guckt WM-Fußball. Und da dachte ich, ja, das könnte man, ich habe jetzt Urlaub, da könnte ich vielleicht mal so 5 Uhr mal aufstehen und danach nochmal ein Zweitschläfchen machen.
Die Schweiz spielt doch irgendwie jetzt nachts. Ja. Wann spielen denn die? Die spielen, warte mal, das muss ich jetzt noch rausbekommen, die spielen das perfekte Stammzeit. Die Schweiz spielt Freitag früh um 5. Na, da wissen wir doch, was der Trainer macht, oder?
Freitag gegen Algerien.
Das Spiel guckt er sich an und dann geht er in den großen Garten locker auslaufen und dann ist Spielvorbereitung für Budissa Bautzen.
Wer fährt denn nach Bautzen, der Kollege Noack?
Ja, der hat die Lotterie gewonnen, weil, wie gesagt, ich habe gerade Urlaub und deswegen darf er das Spiel begleiten, fährt nach Bautzen. Ich bin auch mal gerne hingefahren. Ja. Müllerwiese, also schöne Arena.
Und ich hörte, Budissa Bautzen hat natürlich zugeschnappt, auch bei Schieburg, beim abgestiegenen Bischofswerder FV, den einen oder anderen Spieler sich verpflichtet. Bitter natürlich für Schieburg, dass die abgestiegen sind. Budissa ist drinnen geblieben. Für Budissa immer ein schöner Kick. Jetzt nicht das erste Mal, dass Dynamo dort zu Gast ist. Aber wie gesagt, damit schließt sich jetzt auch der Kreis. Dynamo schaut halt mal in der Region vorbei.
So sieht das aus, genau. Und Freitag das erste Testspiel. Samstag dann Neustadt Spree, ne? Kreis Oberligist, zweites Testspiel. Gleich Härtetest.
Jan, vielen Dank für die Premiere. Ich hoffe, das bleibt nicht nur bei der Premiere. Wir können dich wieder mal hier begrüßen im Schwarz-Gelb-Podcast.
Ja, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht. Schöne Grüße, Leute.
Danke. So, Tino. Und wie ich ja im Hintergrundgespräch gelernt habe, der feine Herr geht schon wieder in Urlaub. Die Welt ist ungerecht. Die einen scheiden im 16-Finale aus, die anderen dürfen am Turnier weiternehmen. Übrigens habe ich dir damals gesagt, Mensch, hier, Geheimfavorit, Marokko, Marokko,
Achtelfinale. Ja, stimmt, mein lieber Jens, das muss ich dir zugute halten. Aber um hier mit der Meer aufzuräumen, ich hätte schon wieder Urlaub und du nicht, meine Oma. Hätte gesagt, Augen auf bei der Berufswahl, ja. Aber das hätte sie ja, also, will ich dir jetzt gar nicht aufs Nutella-Brot schmieren, sondern ich habe ja jetzt gelernt, es lohnt sich öfter mal nach Südtirol zu fahren. Das habe ich von dir gelernt, Jens, und wir haben es jetzt gerade auch nochmal gehört, ne? Da gibt es diese Ruhe und da hole ich mir nächste Woche eine Portion, aber ich werde nicht jetzt irgendwie mit der Bahn anreisen, weil da haben wir ja gelernt, das ist schlecht.
Die fährt aber super in Südtirol, die italienische Bahn richtig gut und auch dort in Südtirol, das muss ich mal eine Lanze brechen, wenn du dort unterwegs bist mit dem öffentlichen Nahverkehr, sensationell. Also, will jetzt keine Vergleiche zur Deutschen Bahn ziehen, aber das klappt dort 1A.
Das nehme ich mal also im Hinterkopf mit, weil ich werde mit dem Rad unterwegs sein. Das Motto heißt Garmisch-Gardasee und zurück.
Ist sozusagen das Tour de France Pendant. Das geht ja am Samstag auch los. Wo geht's los?
Oh, ich war noch so in der WM-Analyse, Jens. Wo fahren Sie denn dieses Jahr los? Ich glaube, dieses Jahr starten Sie mal wieder in Frankreich.
Falsch.
Oh. Ich bin halt mehr der Praktiker, ich bin nicht so der Theoretiker. Aber du wirst es mir sagen.
Barcelona!
Ach, wirklich Barcelona? Schön.
Ja.
Ah, okay. Stimmt, dieses Jahr ist Barcelona. Und 2030 vielleicht Dresden. Aber da können wir später nochmal drüber reden.
Sehe ich eben leider auch noch nicht kommen, weil ich glaube, die Herrschaften von der Tour de France wünschen sich eine noch größere Stadt, wo sie starten.
Start in Berlin, ja, Prolog in Berlin, erste Etappe Dresden über Leipzig, vielleicht die steile Wand von Merane, zweite Etappe Zeitfahren rund um Erfurt. So in etwa könnte es doch aussehen.
Schön wär's. Ich wünsche mir einen Prolog in Dresden. Ich will, dass Dresden durch die ganze Welt schimmert und dass die Leute merken, was für eine geile Stadt wir haben. Das will ich einfach präsentiert haben. So, und warum macht man nicht eine, man kann doch eine schöne erste Etappe machen, von mir aus Prag, Dresden oder so. Nimm zwei geile Städte in eine Etappe mit rein. Das wäre perfekt.
Jens, das müssen wir jetzt vertagen. Ich glaube, wir schweifen ab. Wir fassen nochmal zusammen. 14. Juli, 29. Juli und ich nächste Woche aus Südtirol. Du?
Wieder kein Urlaub.
Wieder kein Urlaub, immer noch WM. Das ist, muss man ja auch sagen. Während wir quasi Fans uns jetzt von dem Turnier verabschieden dürfen, bist du ja berufsbedingt weiter damit verhaftet, oder?
Ja, aber ich kann jetzt ganz entspannt zum Kollegen Kalkbrenner am Samstag gehen, weil bislang hatte ich immer das Gefühl, um Gottes Willen, hoffentlich macht der pünktlich Schluss, weil um 23 Uhr spielt ja dann Deutschland gegen Frankreich. So, Deutschland spielt nicht am Samstag. Und deshalb kann ich danach auch noch eine Cola trinken.
Das ist sehr gut. Und siehst du, so hat alles auch sein Gutes, Jens.
Ich wünsche dir viel Spaß und nimm zwei schöne Fahrradhosen mit, weil ich glaube, das wird anstrengend.
Ich dachte, du sagst zwei Trinkflaschen, weil es warm wird unterwegs. Aber ich nehme auch zwei Fahrradhosen mit. Und ich kann dir auch als Souvenir eine mitbringen.
Tschüss, Tino.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.